Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, der Podcast für alle Film- und Serienfans. Wir diskutieren über relevante News, die neuesten Trailer und über die spannendsten Filme und Serien. In unserer zweiten Folge sprechen wir zusammen mit unserem Special Guest Rick von den Space Frogs über die gecancelte Prequel-Serie Blood Moon, das endgültige Ende des Terminator-Franchise und Jared Letos Ärger über den Joker-Film. Passend zu Halloween stellen wir unsere liebsten Halloween-Filme vor. Im Review-Teil geht's um Watchmen, El Camino, The Walking Dead, Fleabag und The Laundromat. Außerdem reden wir über die Trailer zu Star Wars 9, The Mandalorian und The End of the Fucking World Staffel 2. Das Ganze ist wie immer powered by Unity Media.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Quadrataugen.
Hier auf Twitch und auf YouTube. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, powered by Unity Media. Wir haben heute eine Show zum Thema Halloween. Habt ihr es euch wahrscheinlich schon gedacht, weil ihr mein Kostüm hier gesehen habt. Das bin einmal ich, aber natürlich auch mein fantastischer Kollege, der mehr redet, als die meisten Leute denken, Marco Risch.
Aber look out and shout safe, was?
Natürlich.
No.
Natürlich, an seiner Seite, der Kollege, der sich heute zur Freude seiner Eltern auch einmal hübsch gemacht hat. Es ist Fabian.
Hallo. Ich bin der freundliche Joker.
Und unser Special Guest heute in der Runde, der sich heute nicht verkleidet hat.
Ey, ich bin verkleidet. Ich bin nur der Einzige, der keine Maske auf hat. Da komme ich auch gerade ein bisschen komisch vor zwischen euch.
Ja, so. Aber dafür hast du Stroh rumliegen.
Es ist Rick, ihr kennt ihn vielleicht von den Space Frogs. Hallo Rick, schön, dass du heute hier bist.
Hi.
Und damit möchte ich meine Maske, glaube ich, mal abnehmen, weil dann höre ich auch...
Also ich habe ja gelobt, ich trage sie noch ein bisschen, aber ich sehe nichts da drin. Also wirklich gar nichts. Wie ich damit Verbrecher verprügeln soll, keine Ahnung. Aber
ich probiere es noch ein bisschen. Setz die Maske wieder auf, Julius. Entschuldigung. Ich dachte, ich bringe ihn lieber selber, bevor jemand anders ihn bringt. Ja, fantastisch. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben, glaube ich, eine coole Sendung heute vorbereitet. Es geht natürlich um das Thema Halloween. Wir wollen über die Serie Watchmen sprechen. Wir wollen über Game of Thrones sprechen. Wie schon letztes Mal in mehreren Kategorien. Wir wollen auf ein paar Serien, die in der Zukunft starten, hinblicken. Und wir wollen über ein paar Serien sprechen, die wir geschaut haben. Und anfangen wollen wir mit ein paar Neuigkeiten aus der Welt von Film und TV. Es gibt auch wieder was zu gewinnen, also dranbleiben, wird gut. Ja, sprechen wir über die Neuigkeiten der Woche. Mhm. Womit wollt ihr anfangen?
Ich glaube, mit der Breaking News von heute.
Ja, sinnvoll.
Ja, Westeros, 19 Uhr. Und zwar wurde die Game of Thrones Prequel-Serie, zu der wir auf Quadrataugen ein eigenes Video gemacht haben, Blood Moon hieß die, der Working Title war The Long Night, die wurde abgesägt. Urplötzlich. Ja. Und das ist geleakt, weil die Showrunnerin das Team informiert hat, dass die Serie nicht stattfinden wird. Und das ist besonders, weil die haben den Pilot schon gedreht. Die haben den komplett abgedreht. Und das Ding ist fertig, also theoretisch fertig und seit Ewigkeiten in der Post-Production und sie haben es immer re-edited und Sachen probiert und einfach festgestellt, anscheinend funktioniert es nicht, haben die Serie abgesägt, die sie so teuer gedreht haben und stattdessen haben sie die andere Game of Thrones Prequel-Serie, die in Arbeit war, angekündigt. Und zwar richtig offiziell, mit Bild und allem.
Die, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, dass sie ein Gerücht ist?
Ja. Dieses Fire and Blood.
Ja. Genau, weil da haben wir, letztes Mal haben wir ja noch gesagt, aber Blood Moon gibt's weiterhin. Aber da haben wir gelogen.
Es ist nett von der Showrunnerin, dass sie so lange gewartet hat, bis sie die E-Mail geschrieben hat. Ansonsten hätten wir ziemlich doof ausgesehen.
Ja,
es ist nett, dass sie das erst vor kurzem gemacht hat.
Ja, jetzt können wir es quasi jetzt korrigieren. Ja, aber ist das überraschend?
Ja, schon. Also es ist auch für Game of Thrones Verhältnisse überraschend, weil es gab ja mal einen Piloten zu Game of Thrones, den nie jemand gesehen hat. Mhm. Der hat 10 Millionen Dollar gekostet bei der Produktion. Sie haben ihn gesehen, haben die Hälfte davon weggeschmissen, Schauspieler ausgetauscht, unter anderem die Daenerys-Darstellerin. Ich glaube auch die Cersei-Darstellerin.
Ja. Ja.
Alles neu gedreht. Und das ist dann die erste Folge Game of Thrones, die wir gesehen haben. Die ist im Laufe über eines Jahres entstanden, weil sie sie halt quasi zweimal gedreht haben. Ja. Das haben sie gemacht, bei der anderen Serie haben sie es nicht gemacht. Das wundert mich total. Rick, wundert dich das auch als jemand, der mit der achten Staffel nicht so viel anfangen kann? Und dazu gehörst du ja zu vielen, vielen, vielen Leuten.
Meinst du, es liegt vielleicht daran, dass die achte Staffel so enttäuschend war und sie jetzt Angst haben? Oder
ich vielleicht glaub, haben sie auch nicht genug, higher, ja.
Vielleicht auch nicht, haben sie nicht genug Material? Also,
was heißt genug Material?
Naja, sie hatten ja, also die achte Staffel ist ja das große Problem, dass sie ja keine Buchvorlage mehr hatten. Und das merkt man ja ganz stark in der Serie, dass es, oder das kritisieren viele, dass es halt immer schlechter wird, je mehr Buchvorlage halt fehlt. Und ja, sie haben ja gewisse Sachen, haben sie auf jeden Fall eine Vorlage. Ich meine, die ganze Vorgeschichte, die immer wieder erwähnt wird, das ist ja bereits eine gesamte Serie. Das könnten sie ja machen, aber vielleicht das haben sie dann gemerkt,
beide Serien.
So,
beides sind Vorlagen in dem Moment. Aber du hast nun ganz recht, die andere Serie, die durchgewunken worden ist, The House of the Dragon, haben wir das schon gesagt? Das heißt House of the Dragon. Also offensichtlich geht es um die Targaryens, 300 Jahre vor der.
Also Fire and Blood ist die Vorlage, aber die Serie heißt dann House of the Dragon.
Genau. Ja. Okay. Da gibt es halt eine Buchvorlage.
Also aber ich meine, Targaryens ist ja viel zu erzählen. Ich meine, sie können erzählen, wie die Targaryens halt Westeros erobert haben. Das ist ja auch relativ genau erklärt. Mhm. Oder halt die Rebellion. Robert's Rebellion.
Ich glaube, das 300 Jahre vorher spielt, wird es nicht die Rebellion sein. Ja, aber klar, stimmt, aber die Eroberung ist genau der Zeitpunkt. Und eventuell vielleicht die Regentschaft der Targaryens könnte man, also wenn man es weit, weit geht. Der große Unterschied zwischen beiden Serien, also ich meine, das ist eh verrückt, weil die eine Serie, die ist gedreht und sie schmeißen sie weg. Die andere Serie ist nur auf dem Papier existent und die wird jetzt, die ist bestätigt, die kommt in 10 Folgen. Es gibt keinen Piloten, die kommt einfach. Der große Unterschied ist, die Serie, die durchgewunken worden ist, Fire and Blood quasi, also House of the Dragon, wird geschrieben von George R. R. Martin. Also okay, wenn es der Autor der Vorlage schreibt, dann können ja selbst die, die sich bei Game of Thrones Staffel 8 eben beschweren, also die es halt nicht gut finden, und das sind ja sehr viele, die können dann sich dann in dem Fall auf jeden Fall nicht auf das Argument stützen, dass, dass es an George R. R. Martin liegt. Also hier geht quasi die Source Material, die geht halt so lange, wie der Mensch lebt, in seiner Hütte sitzt und schreibt. Anstatt an den neuen Büchern zu schreiben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wer weiß, also er schreibt mit, sitzt mit dran, klar, aber er ist nicht alleine, sondern auch Ryan J. Condal schreibt mit oder arbeitet mit, und von dem, den kennt man auch von Game of Thrones, allerdings in erster Linie als Regisseur. Der hat Regie geführt bei Hard Home, Battle of the Bastards und Winds of Winter.
Wer hat das gemacht?
Ryan J. Condal.
Nee, der hat da nicht Regie geführt. Das war Miguel Sapochnik, die Folgen, die du gerade gesagt hast.
Dann hat er das geschrieben.
Ach so, das kann sein. Das, ja. Ach, echt?
Ja.
Ach,
der macht da mit, und Showrunner ist Miguel Sapochnik.
Nee, doch. Das wusste ich gar nicht.
Okay, das
also,
ist geil.
Das ist ja geil.
Hab ich gehört.
Nee, ich hab vorhin noch gesagt, im Livestream auf Instagram, ich habe hier Filmstarts auf, aber ich kann nichts mehr lesen. Gehen wir dann mal. Und dann stand das garantiert drin bei unseren Kollegen. Ja, okay, gut, dass du recherchiert hast, Fabian.
So, jetzt.
Ja, freust du dich jetzt?
Aber gibt es dann.
Marco sagt, es kommen doch 10 Folgen. Also, was denn jetzt? Ich verstehe die Verwirrung nicht. Also, sie haben tatsächlich mit einem Schlag eine Staffel bestellt, ja, bei HBO. Sie haben sich das mit dem Piloten geschenkt. Sie haben von vornherein gesagt, ohne dass überhaupt noch Schauspieler feststehen, die Serie wollen wir haben. So, jetzt sind, glaube ich, hoffentlich alle Fragen geklärt.
Frage ist nur, sind wir jetzt irgendwie traurig oder glücklich? Hm. Rick, bist du traurig oder glücklich?
Ich kann es nämlich
traurig
nur aus deinem Gesicht ablesen.
Also, ich meine, ich habe das jetzt auch nicht so 100% verfolgt. Ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwie haufenweise Sachen geplant sind. Und ja, da ist halt immer die Frage, bei allen kann halt George R. R. Martin nicht komplett mit dabei sein. Das klingt jetzt auch nicht so, als würde er es ja 100% schreiben. Aber es würde ja reichen, wenn er wenigstens sagt, so, das funktioniert gar nicht, das müsste in diese Richtung gehen. Oder sie zumindest andere Leute dazu holen, die das schreiben, die besser schreiben können. Ich meine, dieses Universum hat ein riesiges Potenzial. Von daher, es kann gut sein, es kann schlecht sein, so wie es halt immer ist. Das sagt gar nichts aus, ne?
Das kann, aber das kann man hinkt da sehr weise.
Aber ich finde das gut, dass du es halt nicht von vornherein irgendwie schlecht redest, weil das stört mich halt immer so ein bisschen, wenn halt Leute so, ja, das wird eh nichts und so, weil ich meine, grundsätzlich sind wir doch eigentlich unter Game of Thrones Fans, müssten wir uns doch erstmal einig sein, dass wir sagen, es ist cool, wenn es halt die Chance gibt auf mehr coole Geschichten innerhalb dieses Universums. Und ob es dann wirklich gut wird, das kann man ja immer noch beurteilen, wenn es halt dann fertig ist, so.
Aber ja, das war so die Gefahr, was da aufkam, ist ja, dass er halt daran dann weiterschreibt und nicht an den Büchern. Weil ich glaube, dass er die Bücher finalisiert, sollte eigentlich das Wichtigste sein.
Aber wird er das hier tun?
Dazu kann ich tatsächlich exklusiv was sagen.
Oha.
Ja, ich habe doch, das war auch hier auf Quadratauge das Video, ich habe den Lore Wächter von Game of Thrones, den habe ich doch mal interviewt. Das war
Unseen Westeros.
Ja, bei Unseen Westeros, das ist jetzt aber auch fast, das war im Frühjahr, das war dieses Jahr im Frühjahr. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Elio Garcia. Und der hat mir versichert, dass jetzt gerade, während wir reden, George R. Martin in einer Hütte sitzt und an dem Buch schreibt und dass er selber glaubt, dass es jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal nächstes Jahr kommt.
Ich glaube, was halt so ein Ding sein könnte, ich meine, es fehlen noch zwei Büchern, dass er vielleicht das vorletzte Buch nicht schreiben kann, ohne parallel das letzte Buch zu finalisieren. Und dass er einfach beide gleichzeitig machen kann, weil er halt in dem vorletzten Buch so viele Sachen aufbaut, die dann im letzten Buch finalisiert werden müssen, dass er nicht einfach so das eine Buch fertig schreiben kann und das nächste anfangen kann, sondern dass er es halt direkt irgendwie parallel machen muss. Und dass er dadurch halt so ein bisschen übermannt. So
aber
so
ist
viel
es
macht.
Nicht bisher eh sein Style gewesen, dass er gerne Sachen angefangen hat, die er dann nicht wirklich wusste, wie er sie zu Ende bringen soll?
Ja,
dann hätte er sich jetzt ja geändert von seinem Schreibstil, sagen wir es mal so.
Du hast ja recht, glaube ich, weil das lässt sich durchaus deuten, wenn man seinen Blog-Eintrag liest über das Ende der Serie. Der Blog-Eintrag heißt An Ending, kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr lesenswert. Mhm. Und da deutet er an, dass er schon mehrere tausend Seiten Skript komplett fertig hat, die aber für zwei Bücher sind. Aber das ist alles so ineinander gewurschtelt grammatikalisch, sodass man nicht genau sagen kann, ach, so und so viele Seiten hat jetzt das Ende von Game of Thrones, sondern es sind wirklich, glaube ich, zwei Bücher. Also du wirst da wahrscheinlich sehr recht haben. Die zwei Bücher kommen relativ nah beieinander.
Ich glaube auch, irgendwann hat er auch einfach eingesehen, dass er es einfach nicht mehr schaffen wird und er einfach nicht wollte, dass es zwei Stories parallel gibt. Ja, also, er hat auch einfach gesagt, er konzentriert sich auf die Serie oder auf irgendwas anderes. Ich meine, offensichtlich hat er sich ja nicht wirklich auf die Serie konzentriert. Aber es wäre merkwürdig, wenn die eine Staffel rauskommt, da passiert das eine und dann kommt das Buch gleichzeitig raus und da passiert das andere. So ist es halt jetzt so, alle sind enttäuscht oder leider. Und es gibt dann die andere Fassung, wo dann die Leute nachträglich sagen können, ah ja, ja. Streichen wir einfach Episode 8.
Episode 8 können wir aber auch von meiner Seite aus gerne streichen.
Ja, gerne.
Wir sind sehr oft einer Meinung wahrscheinlich.
Sprecht da ruhig für euch. Ich habe schon gemerkt, dass hier Frontenbildung ist, vielleicht.
Ein bisschen, ja. Auch frisurentechnisch kann ich mich mit Rick echt identifizieren. Also ich glaube, das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein.
Oh.
Hier ist auch die Hut-Fraktion frisurentechnisch heute.
Also
ja, stimmt ja.
Ich würde
Gott sei Dank, ich gehöre auch irgendwo dazu.
Ich würde jedenfalls natürlich hoffen, dass er die Bücher irgendwann zu Ende bringt, bevor er tot ist. Was auch tot ist, Fabian. ist ein anderes Franchise.
Oh, das ist
nee, deiner Meinung nach.
Habe ich nicht kommen sehen, da muss ich jetzt erstmal meine Wasserflasche hinstellen.
Ja, ich bin der Meister der Überleitung, was
das
soll ich machen?
Das ist ja nicht schlecht. Also und zwar ist es das Terminator Franchise. Da werdet ihr euch jetzt fragen, ja Moment, aber der Film läuft doch gerade erst, Terminator Dark Fate. Der ist in Europa als erstes angelaufen am 23. Oktober und der kommt erst noch in die Kinos in den USA, aber man kann jetzt schon sagen, das wird nichts mehr.
Der ist schon raus?
Der ist in Europa schon raus. Das ist eine gute Reaktion. Das zeigt schon, dass der also komplett unter dem Radar läuft, dass das einfach keinen mehr interessiert.
Ich meine, momentan muss man sagen, Joker dominiert ja, ja das Kino und halt auch die ganze Sache da rumherum. Aber ja, ich meine, der letzte Film war halt auch nicht so gut, glaube ich. War der letzte Film
Terminator
mit
Genesis war das.
Ich hatte
Daenerys.
Der Fall, der davor, ach so.
Ja. Ja. Es gibt zwar aber schon erste Zahlen, wenn ich das mal kurz sagen darf. Und zwar, er hat, also Terminator Dark Fate musste sich, wie du gesagt hast, in Deutschland ganz klar Joker geschlagen geben. Der ist nur auf Platz 3 gelandet. 132.000 Zuschauer. Und das sind nur halb so viele wie noch bei Terminator Genesis an dem Startwochenende. Und der ist schon, also der hat schon, muss ich einmal kurz auf meinen Zettel gucken, der hat zum Beispiel dann nur rund 90 Millionen Dollar in den USA eingespielt, Terminator Genesis. 90 Millionen Dollar bei einem Budget von 155, das ist halt echt nicht viel.
Der hat noch ein bisschen Geld in Asien gemacht, aber das hat
ja,
nicht gereicht.
Der
hat
deswegen, das waren dann irgendwie 400 Millionen oder irgendwie so ein bisschen mehr. Also der hat außerhalb schon noch ordentlich was reingeholt, aber eben in den USA nicht.
Ich meine, nicht gereicht für die Trilogie.
Ach so, ja.
Genesis sollte ursprünglich eine Trilogie werden.
Und Terminator Dark Fate wird jetzt erwartet, wird wohl so 40 Millionen Dollar am ersten Wochenende in den USA einspielen. Und das ist auch echt wenig. Also deswegen sagen schon die Ersten, also die Reihe ist einfach tot und ich werde mich dem anschließen, denn eigentlich war die nach Teil 2 auserzählt, also ja, alles, was halt danach so, gekommen ist, ich meine Teil 3, Rebellion der Maschinen, der war ganz okay, so ein Guilty Pleasure.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Das ist der mit dem weiblichen Terminator.
Julius Busch, welchen Terminator-Film Terminator-Film hat dir nochmal am besten gefallen?
Warum stellst du mich jetzt bloß?
Nein, sorry, ich will dich gar nicht bloßstellen, aber ich bin fast vom Stuhl gefallen, als du mir das gesagt hast.
Ich habe dir nicht, ich habe dir nicht gesagt, welcher mir am besten gefallen. Ich habe gesagt, es ist der einzige, den ich je gesehen habe.
Es war Terminator.
Das ist dieser mit Daenerys. Der mit Emilia Clarke.
Oh, da hast du aber echt mit dem Schlechtesten angefangen.
Ja, ich weiß. Der war auch furchtbar und ich bin auch eingeschlafen.
Terminator 1 und 2 ist halt Filmgeschichte, das kann man sagen. Das sind sehr gute Filme und auch schöne Effekte, schöne Story. Arnold Schwarzenegger ist drin. Ich meine, gut, haben die neuen auch, aber ich mag Arnold Schwarzenegger.
Sogar gute CGI-Effekte im zweiten Teil.
Ja, in der damaligen Zeit.
Ich würde sagen, bis heute ist Terminator 2 einer der besten Actionfilme aller Zeiten.
Schon.
Der war an vielen Stellen war der revolutionär. Es war der erste Film, der über 100 Millionen Dollar gekostet hat. Der war super erfolgreich. Man muss mal überlegen, der erste Film ist sogar ein Low-Budget-Film gewesen, also für seine Verhältnisse. Und auf einmal machen sie den teuersten Film aller Zeiten und haben es auch noch geschafft, dass es einer der besten Action-Filme aller Zeiten ist. Ich finde, der hat sowohl das CGI revolutioniert beim T-1000, das ist ja neu und immer noch gut gealtert, verblüffend gut gealtert. Und die echten Effekte da drin sind auch fast unerreicht. Es gibt ganz wenig Actionfilme, die in Wirklichkeit so viel in die Luft gejagt haben wie Terminator 2. Ich glaube, Face Off hat sich damals 1997 damit gebrüstet, dass sie der noch größere Actionfilm sind. Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so krass ist Terminator 2 selbst nach heutigen Maßstäben. Und auch zum Vergleich, wenn ich es richtig gelesen habe, im ersten Startenwochenende, wir haben hier gerade bei den neuen Terminator von 132.000, 39.000 Leuten geredet. Der Terminator 2 hat vor 30 Jahren 1 Million Zuschauer gehabt.
Knapp 900.000, aber komplett dann, ne?
War das komplett?
Das weiß ich nicht.
Sorry, ich habe wieder durch die Maske gelesen.
Nee, Moment, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich an einem Startwochenende 900.000.
Nee, dann halt durch die ganze Laufzeit, keine Ahnung.
Boah, das google ich mal. Du redest einfach weiter, das kannst du ja gut.
Ich habe es hier sogar offen, aber ich habe es durch die Maske gelesen.
Ich finde es ja wenigstens, also der Film kann ja nicht so schlecht sein, wenn man nach dem Film Gouverneur von Kalifornien werden kann. Das finde ich auch immer noch einfach ultra faszinierend. Dass Kalifornien sagen kann, okay, unser Gouverneur ist der Terminator.
Ich möchte ganz kurz, Marco, du hast recht, tatsächlich 1 Million Zuschauer an den ersten 4 Tagen.
Krass,
in
aber ist
Deutschland.
Das Deutschland? Ne, wirklich nur Deutschland, das müssen wir
nur
mal vorstellen.
Deutschland.
Vor 40 Jahren, da waren wir nicht die 80 krass. Millionen. Wie viele Leute waren wir da? Keine Ahnung.
Na, aber auch nicht viel weniger.
Nicht viel weniger.
Ja. Waren jetzt nicht weniger? So nur 40 oder sowas, also obwohl er wahrscheinlich nicht in der DDR lief, oder?
Naja, also das war ja 1992, glaube ich. 1991.
Okay, dann habe ich immer noch recht, der lief dann nicht in der DDR. Das bleibt. Aber ja, die Menschen aus der DDR waren in Westdeutschland, also in Deutschland drin.
Aber es ist tatsächlich, würde ich sagen, auch wirklich alles erzählt, weil Terminator 3 war ja eigentlich nur mehr vom Gleichen, wobei ich das Ende ganz nett fand. Das war ja tatsächlich nämlich, dass am Ende von Terminator 3 haben, also ich, Spoiler, I guess, also es endet damit, dass der Terminator John Connor in einen Bunker führt. Also sie denken, da finden sie jetzt dann quasi den Heiligen Gral oder wo sie dann alles noch aufhalten können. Aber nee, es ist einfach nur ein alter kalter Kriegsbunker. Und in dem Bunker müssen sie mit ansehen, wie das Ende der Welt hereinbricht. Das fand ich eigentlich einen ganz netten Twist. Weil man denkt ja immer, am Ende geht doch wieder alles gut aus und die Apokalypse wird aufgehalten. In dem nicht. Terminator Salvation fand ich dann wieder, ist ja total gefloppt, der hat sich wenigstens was getraut, dass er was Neues gemacht hat.
Ich finde, der hat sich viel getraut und wenn man alle schlechte Szenen rausschneidet, lieber so eine, keine Ahnung, Krebsgeschwür, bleibt nur Gutes übrig. Ja. Weil ich fand Christian Bale super und ein paar der Anfangsszenen, also gerade dieser One-Shot im Hubschrauber und so, das war genial. Anton Yelchin als Michael Biehn, also auch wie die Stimme nachgemacht hat, toll und alles andere ist scheiße. Aber sonst war der Film wirklich mutig und cool und sollte auch eine Trilogie werden. Die versuchen die ganze Zeit eine Trilogie anzustoßen und jedes Mal klappt's nicht. Nee. Und jedes Mal pumpen sie noch mehr Geld rein und machen es einfach nochmal. Und ich verstehe halt nicht, woher das kommt. Also jetzt haben sie es hoffentlich kapiert, keine Ahnung. Tja. Es wird nochmal geremaked, aber die Frage ist wann.
Apropos Remake, ein Charakter, der auch oft geremaked wird und sehr, sehr von sehr, sehr vielen verschiedenen Personen schon gespielt wurde, ist der Joker. Wie hat denn eigentlich mein früheres Idol Jared Leto darauf reagiert, dass es jetzt einen neuen Joker gibt?
Das ist eine gute Frage, Julius.
Ja, wollen wir da nicht mal drüber sprechen?
Ja, und zwar, weißt du, was ich da gehört habe?
Ja, das
erzähl doch mal. Es gibt da nämlich einen Bericht vom Hollywood Reporter, der... der hat das rausgebracht, dass wohl Jared Leto ursprünglich alles dran gesetzt hat, zu verhindern, dass Todd Phillips noch einen Joker-Film macht. Mhm. Der wollte nicht, dass es neben ihm noch einen anderen Joker aktuell im Kino läuft. Der Hollywood Reporter, der bezieht sich da auf mehrere unbenannte Quellen, wie man das halt eben so macht in so Branchenkreisen. Und zwar hat Leto Folgendes gemacht. Der hat sich bei seinen Agenten der Agentur CAA beschwert. Die repräsentieren übrigens auch Todd Phillips, der ja dann Joker gemacht hat. Und er hat sich außerdem und hat außerdem seinen Musikmanager Irving Azoff gedrängt, bei Warners Mutterfirma versuchen, dann wiederum zu intervenieren, damit Joker gekillt wird. Was dann ja nicht geklappt hat. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass das alles nicht wahr ist. Was auf jeden Fall Fakt ist, Jared Leto hat dann die Agentur CAA im Sommer 2019 verlassen. Und ja, Todd Phillips hat seinen Joker bekommen und es ist der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten DC-Filme der letzten Jahre geworden.
Ja, wie war noch nicht ganz, glaube ich. Also Aquaman hat ja über eine
Milliarde. Ja, der letzten zwei. Aber das auf jeden Fall, der letzten zwei war es, glaube ich.
Aquaman ist doch von letztem Jahr. Der Joker-Film ist der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Es hat noch keinen erfolgreicheren R-Rated-Film gegeben. Und man muss ja dazu sagen, Aquaman war ein 3D-Film. Das heißt, der hat per se mehr Geld eingenommen, weil einfach die Kinotickets mehr wert sind.
Marco hat natürlich wie immer recht, der ist von 2018.
Danke, dass du es wie immer gesagt hast, aber ich glaube bestimmt wirklich nicht. Ich bin gefüllt mit sehr viel gefährlichem Halbwissen.
Aber wie beurteilt ihr denn das Thema? Ich meine, auf der einen Seite kann man ja vielleicht schon zumindest im Ansatz halt verstehen, dass es halt dass Leto da halt sauer ist, weil er hat mit Justice League halt nicht den Film bekommen, den er eigentlich haben wollte, sagen wir es mal so, war ja unzufrieden mit seiner Rolle und jetzt gibt's halt mit Suicide Squad und jetzt gibt's halt einen neuen Film mit einer Rolle, die vielleicht auch viel mehr dem entspricht, was er gerne gespielt hätte oder mehr Anteile hat von dem.
Also er hat sich da ja auch, Entschuldigung.
Es wirkt jetzt nicht so, als hätte Jared Leto so einen Joker spielen wollen. Ich meine, was man so gehört von Jared Leto, was er da in diesen ganzen Dreh gemacht hat, hört sich einfach an, als wäre er ein Arsch.
Ja. Ja gut, aber die Rolle hat er ja auch nicht festgelegt, ne? Aber ich meine, es ist ja schon eigentlich ein Schauspieler, der gerne auch sehr weit geht, was das Schauspielerische angeht. Er hat ja in vielen Filmen auch tiefgründige Rollen gehabt, die halt emotional sind.
Aber so wie er halt den Joker angegangen ist, klingt das halt nicht nach etwas, was tiefer hat, sondern einfach nur bekloppt ist.
Ja, ist halt so. Die Frage, ob das sein Wunsch war oder ob er den eigentlich auch anders
Ich würde sagen, das war schon sehr Method. Also das war wirklich, der war komplett drin. Es gibt Berichte aus erster Hand direkt in den Making-of zu diesem Joker, wo die Leute sagen, ja, er wollte am Set auch nur als Mr. J angesprochen werden. Und sobald er die Maske auf hatte, hat er auch anders gesprochen. Also diese Stimme, die er sich da antrainiert hat und alles. Der war da komplett Method. Das Problem ist nur, es ist halt leider nicht sehr viel Geiles bei rausgekommen. Jared Leto behauptet halt immer, also das Produktionsstudio und der Regisseur sind halt schuld, weil die haben seine Rolle runtergekürzt. Die haben so viel rausgeschnitten aus Suicide Squad von dem, was er gedreht hat, dass er sich bis heute weigert, den Film zu gucken. Hat ihn nie gesehen.
Sind dann irgendwie nur 10 Minuten übrig geblieben oder so, ne?
Das kommt dazu.
Ich meine, da macht er alles richtig.
Ja, das ist ja eine Katastrophe gewesen an vielen Stellen. Hat aber ganz gute Momente wie Harley Quinn halt einfach als
ja, die kriegt ja auch wieder einen Film. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie halt einen komplett anderen Ansatz gegangen sind, dass sie gemerkt haben. Also ich meine, Suicide Squad war ein schlechter Film sie haben ja dann offensichtlich versucht, Marvel zu sehr zu kopieren. Und
Guardians of the Galaxy ist Suicide Squad Guardians of the Galaxy ist die Blaupause für Suicide Squad.
Ja, und jetzt mit Joker machen sie halt was Ernstes, aber diese Ernstlichkeit bringen sie halt auch im Skript rüber. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber es ist halt nicht wie die anderen Filme von wegen, der Film ist ernst und dunkel und das zeigen wir dadurch, dass das Grading einfach dunkel ist. Mhm. So wirkte bisher DC. Und dass sie halt bewusst einen anderen Ansatz gehen als Marvel. Ich glaube, das das sollten sie ja doch einfach machen. Das haben sie damit gemacht und das ist erfolgreich.
Jetzt gehen sie auch voll damit. Also wie gesagt, Jared Leto ist raus, also beschwert sich. Und so wie man bis jetzt weiß, ist auch komplett raus. Also den Birds of Prey Trailer gibt's ja schon mit Harley Quinn. Und es geht ja auch darum, dass sie sich von Mr. J getrennt hat. Und du siehst ihn halt nicht im Trailer. Und es gibt da Gerüchte, dass du ihn auch nie siehst. Es gibt so geleakte Set-Fotos, wo man sieht, wie ein Joker Sachen einfach aus dem Fenster wirft und sie hebt das auf draußen. Aber das kann auch nur Promo-Shot sein. Der Joker ist nicht unbedingt Jared Leto. Das könnte jemand sein, der so ähnlich aussieht. Und in Suicide Squad 2, oder wie er jetzt heißt, The Suicide Squad, mit dem Regisseur von Guardians of the Galaxy, fehlt auch Jared Leto. Und das liegt unter anderem daran, weil James Gunn, der Regisseur, Jared Leto hasst. Er hasst den. Und er wirft ihm ganz viele schlimme Sachen vor. Also da geht's auch.
Ja, vielleicht sollte James Gunn da auch nicht so weit.
Ja, aber guck mal, James Gunn. Ja, das sollte man meinen, ne? Aber ja, das ist ja die Ironie an der Geschichte.
Ja.
James Gunn wurde wegen geschmacklosen Witzen, also Tweets, wurde er rausgeworfen.
Ja.
Und umgekehrt hat er in Tweets aber auch geschrieben, wie geschmacklos und menschenverachtend Jared Leto eigentlich ist.
Mhm.
Hat es aber nie immer so im Detail gesagt auf Twitter, sondern verwiesen hat auf die Gerüchte angespielt, die es in Webseiten gibt. Und immer dazu gesagt auch, ich habe mal wieder aus erster Hand gehört, was da passiert ist. Und unter einem meiner Videos hat einer kommentiert, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das schon mal gehört. Der hat beim Catering gearbeitet beim 30 Seconds to Mars Concert. Und 30 Seconds, oder?
Ja, 30
Seconds. Okay, gut. Und er hat dann beim Buffet gearbeitet und wenn Jared Leto den Raum betreten hat, sollen angeblich alle Mitarbeiter sich hätten umdrehen müssen, mit dem Gesicht zur Wand und ihn nicht angucken, während er sein Essen ausgesucht hat.
Also wenn ich die Macht dazu hätte, wäre das hier auch so bei mir.
Aber du hast leider nicht die Macht.
Das ist ja das Problem.
Übrigens, du hast ja mich anmoderiert mit was auch tot ist oder so ähnlich.
Noch besser.
Nee, da habe ich nicht dich mit anmoderiert, sondern
mein Thema.
Dein Thema.
Aber was ich nur sagen wollte, der Bericht von dem Hollywood Reporter, der endet auch mit einem Zitat von einer anonymen Quelle und derjenige gesagt, eben auch zur Zukunft von Jared Leto als dem Joker. How do you play the Joker you established following Phoenix? It kind of ends his Joker run. Also das als Fazit, also eigentlich ist es vorbei nach Joker. Nach nur einem Film.
Ja, gut, ich meine, wenn die sich so krass...
Sind wir aber auch nicht alle nicht wirklich traurig.
Wenn die sich jetzt so stark zerstritten haben, dann ist es natürlich eigentlich klar, also ich meine, jo, du bist unzufrieden mit dem ersten Film, hast du denn Bock, im zweiten Film noch irgendwie eine Endszene zu drehen, wie deine Rolle gekillt wird? Oder? Also ist ja dann auch klar, dass es da dann irgendwie zu nichts kommt.
Sie haben ja jetzt einen anderen Joker und der funktioniert wunderbar. Also,
glaubst du, dass der auch dann in so einem Ensemble-Film auftreten würde und funktionieren würde?
Also ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich fände es auch mal gut, wenn sie das eben nicht machen würden, weil...
Mhm.
Auch bei Marvel Avengers ist irgendwann so das Ding, dass du halt gewisse Superhelden ja gar nicht mehr wirklich vernünftig etablieren kannst, weil du immer Hintergedanken hast, so ja, warum kommt eigentlich nicht die Avengers vorbei? Und dass du gewisse Geschichten ja doch besser erzählen kannst, wenn eben nicht in demselben Universum 70 andere Superhelden existieren und das schon passiert.
Das denke ich mir immer. Alien,
so. Und deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass der Joker einfach so für sich bleibt und vielleicht kommt da noch Batman irgendwas oder sowas. Aber wenn man es auch mal ein bisschen trennt, du hast dann einfach anderes Potenzial, du kannst halt andere Geschichten erzählen.
Ja, vor allem, es ist ja alles... Bei Avengers zum Beispiel ist ja alles in New York. Das ist ja das. Es ist ja nicht so, dass irgendwie der eine ist in Berlin, der andere in Usbekistan, sondern die sind ja alle in New York. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass nicht irgendwie in so einem Film irgendwann mal Spider-Man hinten durchs Bild durchfliegt.
Ja.
Das müsste ja eigentlich immer passieren. Da gibt es ja auch keine wirkliche Lösung für, wie man das sinnvoll erzählen kann, sozusagen,
ja, ich meine, dass nie manchmal jemand auftritt. Manchmal funktioniert es. Also ich finde, sie haben es beim ersten Spider-Man haben sie es ganz gut gemacht. Aber jetzt beim zweiten haben sie ja auch dann irgendwie ganz nebenbei erklären müssen, warum jetzt die anderen Helden nicht da sind, weil die haben hier irgendwelche Jobs und das können sie ja nicht in jedem Film machen. So, warum muss jetzt Spider-Man das machen? Bla 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 bla. So, irgendwann ist es ein bisschen. Oder sie töten einfach alle. Ich meine, das können sie auch machen, das ist cool. Aber
zum Glück ist dieser Joker ja wirklich ein Standalone-Film. Soll ja wohl auch dabei bleiben, deswegen müssen wir uns die Frage
stellen. Steht schon fest, ja.
Ja, das steht fest. Und ich fände es eher schön, wenn das auch was wachrüttelt. Weißt du, es ist jetzt der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Er ist nicht mal 3D. Er hat nicht mal extra 3D-Einnahmen. Das heißt, man hat gezeigt mit einem Film, der nur 55 Millionen gekostet hat. Das ist das Gehalt von Jared Leto. Haben sie, nee, das stimmt nicht, aber trotzdem. Mit so einem Budget und dem Aufwand, dem wenigen Aufwand eigentlich, aber viel künstlerischem Mut haben sie einen Film geschaffen, der die Leute interessiert. Und das ist ja das, was sie eigentlich hergibt auch. Also wenn man nur auf die Comics guckt, die DC-Charaktere sind in der breiten Masse beliebter. Also von Superman bis Batman. Das ist alles noch beliebter als die X-Men oder eben die Avengers. Eigentlich in den Comics. In den Filmen ist es jetzt gerade anders. Aber DC zeigt auch jetzt wieder hier die Stärke, für die sie eigentlich bekannt sind. Und das ist das Schöne daran. Also ich wünsche mir mehr mutige Filme. Was übrigens auch gut zu Watchmen passt. Aber darauf will ich noch nicht überleiten. Weil nämlich was tatsächlich auch noch tot ist, um jetzt die letzten Toten zu besingen, ist die Star-Wars-Trilogie der Game-of-Thrones-Macher. Die ist jetzt vorbei. Und das war so witzig, als wir uns vorhin nochmal begegnet sind und uns die Hand geschüttelt haben. Wo und wann haben wir uns nochmal kennengelernt?
Wir waren bei Star Wars Orchester, also wo man einen Star Wars Film guckt mit einem Live-Orchester, und da warst du ganz happy, dass die Game of Thrones-Macher eine Star Wars Trilogie kriegen. Und ich dachte damals schon so, ich meine, da war ja Game of Thrones noch ganz gut, aber eigentlich ist das Gute ja bei Game of Thrones George R. R. Martin, und ob die jetzt da wirklich was Gutes bei Star Wars hinkriegen. Und jetzt denke ich mir, oh Gott sei Dank, machen die keine weitere Star Wars Trilogie.
Gibt's für den Leuten, die erleichtert sind. Da gibt's auch viele tatsächlich. Es gibt auch so schöne Memes, wo sie die Rolle von den, jetzt komme ich auf den Namen nicht, die Tullys, wo Benioff und Weiss, die zwei Creator, auf dem Foto die Tullys sind, in ihrer Rüstung unterstehen, und auf dem Drachen sitzt Kathleen Kennedy, die Star Wars-Chefin, und ruft Takaris. Also es wird schon in diese Richtung gedeutet, aber es sieht wohl so aus, sie haben es deswegen verlassen, weil sie für einen riesigen neunstelligen Millionen-Deal zu Netflix gegangen sind.
200 Millionen Dollar wird gemunkelt.
Das irritiert mich halt. Wer gibt den Leuten Geld? Wer gibt diesen beiden, die hat sowas so hart versaut werden? Und ich meine, okay, ist jetzt natürlich Geschmackssache, was sie können. Ich meine, sie haben ja bei Game of Thrones am Anfang auch einen guten Job gemacht, das muss man ja auch sagen.
Das ist der Punkt.
Sie sind sehr unbeliebt.
Die sind jetzt
das muss man auch wieder sehen.
Aber sie haben aus dem Nichts, also klar, es gibt die Buchverlage, aber versuch mal, auch hast du die Bücher gelesen?
Ich bin dabei.
Versuch doch mal aus dem ersten Buch irgendwie sinnig eine Serie zu strecken. Das ist ja nicht so einfach.
Naja, man kann es wie sie machen und einfach 1:1 exakt die erste Staffel wie das erste Buch machen.
Im Pilot hat es ja nicht funktioniert, und es ist ja nicht exakt, weißt du? Was gehört denn dazu?
Es ist welche super Leute? Exakt.
Es ist sehr nah dran.
Hast du es gelesen? Aber,
ja, klar.
Also,
es ist super nah dran.
Ich meine, aber es gibt Szenen, da ist wirklich beschrieben, wie das Schwert geschwungen wird, und genau so haben sie es dann in der Serie eingebaut.
Du musst ja trotzdem dich für ein Produktionsdesign entscheiden, du musst die ganzen Schauspieler casten, da gehört ja viel mehr dazu, als einfach nur die Zeilen abzuschreiben. Und ich finde, sie haben ja die Essenz des Buches gut getroffen. Wenn du das Buch 1:1 verfilmen würdest, hättest du eine 10-Staffel-Serie, weißt du? Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben es ja an den richtigen Stellen zusammengefasst.
Hatten sie nicht sogar das Problem, dass es zu kurz war am Anfang und sie ja noch nachträglich 10 machen mussten? Ja. Und deswegen gibt es so merkwürdige Dialogszenen.
Mussten die 100 Minuten noch nachträglich produzieren oder so.
Ach, also ja, weil es dann kurz viel, war.
Ja. Das wusste ich nicht.
Wie, ja, deswegen gibt es in der ersten Staffel halt so ganz viele Dialogszenen, die halt relativ einfach ein Setting sind, weil sie halt natürlich relativ simpel halt diese Szenen nachdrehen mussten. Aber ja, sie haben halt diese Buchvorlage genommen und sie sind halt gut in der Realisation. Also ja, das Wichtigste, glaube ich, wenn sie halt eine Serie machen, sie dürfen nicht schreiben. Also da haben sie wohl auch, glaube ich, einen anderen Film auch schon bewiesen, dass sie da nicht so gut sind. Hier auf jeden Fall. Und wenn sie es halt einfach nur realisieren oder Regie machen oder was auch immer, aber halt andere Leute schreiben lassen, dann, aber keine Ahnung. Also
ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass Star Wars nicht auf dem Buch basiert, und dann haben sie gesagt, okay, fuck, wir machen das lieber nicht.
Oder sie haben George R. Lucas, ich will mal George Lucas gefragt, so, hey, kannst du uns das schreiben? Und er so, ne?
Weil die Gerüchte, aber das sind wirklich nur Gerüchte, gingen in die Richtung, sie wollten KOTOR verfilmen, Knights of the Old Republic, die Videospielserie. Also damit hätten sie schon wieder eine Vorlage, das hätte ja deswegen nicht gepasst. Umgekehrt hat nämlich Rian Johnson, der Regisseur von Episode 8, gesagt, er will nicht KOTOR verfilmen, weil er das KOTOR deswegen so geil findet, weil es was komplett Neues ist. Und deswegen will er für seine Trilogie, die immer noch in Mache ist, theoretisch, seine eigene Geschichte erfinden.
Wobei, gut, dass du das ansprichst, das klang ja immer so, ja, es gibt dann eben die von D.B. Wise und dann gibt es noch die Trilogie von Rian Johnson. Das ist aber auch eher unsicher. Also Bang Showbiz, das ist ein Magazin, das hat ihn wohl mal interviewt. Und da klingt es eher so, dass als ob Disney gerade noch dabei ist, herauszufinden, was sie mit Star Wars eigentlich machen wollen. Also er hat wörtlich gesagt, I'd be thrilled if it happens. if.
Ja, ja,
das kann halt auch nicht wenn, sondern auch falls heißen. Weil der Disney-Boss Bob Iger hat ja im Moment gesagt, okay, nach dem Flop Solo, jetzt warten wir erstmal mit den ganzen Filmen, jetzt konzentrieren wir uns auf die TV-Shows, auf Disney Plus und erst nach Rise of Skywalker wollen sie sich entscheiden, welche Projekte sie jetzt weiterführen.
Aber das Ding ist auch, Rian Johnson ist ja mit dem Skript nicht fertig. Das ist ja das Ding. Er sitzt da noch dran. In anderen Interviews hat er immer wieder gesagt, wie weit er ist und er ist noch nicht so weit. Deswegen gibt es nichts, was gegreenlightet werden kann. Ja, und deswegen kommt auch diese Aussage zustande und deswegen ist es aber leider auch überall die News-Überschrift gewesen. Jetzt heißt es, oh, ist total unsicher. Ja, es ist halt in der Schwebe wie jedes Filmprojekt, bis ein Skript wirklich da ist, bis ein Produzent gesagt hat, okay, das Skript verfilmen wir jetzt und dann ist es ja wirklich gegreenlightet. Bis dahin ist aber jedes Filmprojekt auf der Welt unsicher. Und deswegen hat er sich ja nur richtig geäußert. Aber es stimmt natürlich. Also Disney überdenkt seine Star-Wars-Strategie und hat sie ja geändert. Und auch Richtung Fernsehen mehr gelenkt. Obi-Wan hätte mal ein Kinofilm angeblich werden sollen. Ist jetzt eine Serie.
Die Frage, warum haben sie Obi-Wan nicht direkt gemacht? So, alle waren so, Obi-Wan-Film. Alle wollen Obi-Wan-Film. Und dann kam Rogue One und dann Solo. Und ja, das hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, ja, jetzt kommt ja auch eine Serie. Ich meine, so ist es ja auch nicht.
Star Wars war auch einfach zu viel. So. Ja. Also ich meine, die ursprünglichen Trilogien waren ja alle 3 Jahre. Jetzt ist alle 2 Jahre mit Film dazwischen gewesen.
Also mich würde mal interessieren, eurer Meinung nach, was sagt denn das über den Stellenwert von Star Wars aus, dass man eine Star Wars Trilogie absagt, um einen Netflix-Deal zu machen? Müsste es nicht eigentlich der Traum eines jeden Regisseurs sein, eine Star Wars Produktionen machen zu können.
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, sollte man meinen.
Das
würde ich auch
ist ein
sagen.
Bisschen,
aber ich
ein bisschen
sollte
traurig.
Nicht der Traum jedes Menschen sein, $200 Millionen zu kriegen.
Ja gut, das ist auch ein gutes Argument. Außerdem, das weiß jetzt nur ich aus meinen geheimen Quellen, aber die Klausel bei Netflix ist halt auch, dass sie 10 Staffeln in 8 erzählen dürfen. Und das war natürlich wahnsinnig attraktiv.
Das ist ein Witz von ihm, das muss man jetzt dazu sagen, für alle, die es ich weiß es nur, weil er vorher angekündigt
von ihm.
Ich weiß nur, weil er vorher angekündigt hat, dass er die ganze Zeit jetzt Lauflängenwitze über Game of Thrones machen würde. aber das Ding ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem Netflix-Deal und dem Star Wars-Deal. Bei dem Star Wars-Deal machst du zwar Star Wars, was natürlich der Traum von jedem ist, aber du musst immer noch unter der Fuchtel von Disney, von Lucasfilm, einer Produzentin wie Kathleen Kennedy, musst halt unter denen arbeiten, was ja auch okay sein kann, aber auch oft nicht funktioniert. Es sind sehr viele Regisseure in den letzten Jahren gegangen im Star Wars Franchise und auch gegangen worden. Und bei Netflix ist es so, Netflix sagt denen, wir geben euch eine Milliarde Dollar und macht damit, was ihr wollt. Das ist ein Blankocheck. Das ist einfach nur, hier ist Geld, macht, was ihr schon immer machen wolltet. Und das ist dann schon ein großer Unterschied, finde ich.
Daher kann ich auch ganz kurz sagen, wir hatten einmal mit Disney zu tun.
Oh, okay, erzähl, aus dem Nähkästchen?
Das war auch nichts mal Großes. Wir hatten, wie heißt dieses komische Spiel, wo alle Disney-Figuren mit drin sind?
Kingdom Hearts.
Wir hatten Kingdom Hearts getestet. Das war auch nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Wir haben es halt getestet, haben Video rausgeschnitten, die wollten zur Abnahme haben, weil das halt quasi so ein Vor-Release ist. Also es gibt ja da mal so Fristen, wann du das raushauen kannst. Und die wollten dann, obwohl es halt kein Geld gab, also einfach wirklich nur ein Test war. Also wie du halt, ne, du bist ein Kritiker und hast halt dann deine Kritik. Und die wollten halt, dass wir Sachen rausschneiden und wollten halt dazwischen funken und waren ziemlich penetrant dabei. Und ich habe auch so von anderen Leuten gehört, dass Disney da echt übel ist. Also die haben halt die Monopol. Ich meine, sie sind super mächtig. Und da werden Entscheidungen von ganz oben nur halt durchgeprügelt. Die dürfen nicht hinterfragt werden. Das ist halt, glaube ich, halt wirklich anstrengend. So, und gerade wenn du jetzt halt Künstler bist, und du möchtest halt deine Filme machen, du möchtest deine Vision durchsetzen, hast natürlich auf sowas keinen Bock.
Steht auch hier im Chat, das zeigt dann ja auch, dass an Star Wars zu arbeiten inzwischen mehr nervige Arbeit ist als der große Traum. Hier steht auch von einigen Leuten, dass sie sich auf Mandalorian freuen. Da kommen wir tatsächlich später noch selber drauf zu sprechen.
Oder wir machen das als perfekte Überleitung.
Du hast gesagt, mit Disney zu arbeiten, gruselige Erfahrung. Um gruselige Erfahrung geht es jetzt auch bei unserem nächsten Thema. Zwischendurch ganz kurz ein großes Dankeschön an Passwort. Der hat vorhin 8 Subs auf Twitch verschenkt. Vielen lieben Dank für deinen Support.
Mit oder ohne Passwort?
Der prüft es gerade besorgt. Keine Ahnung, ihr sagt immer Passwort, also nenne ich ihn jetzt auch einfach so. Unser nächstes Thema, jetzt soll es tatsächlich darum gehen, warum wir hier alle so sitzen. Ganz kurz möchte ich an uns aber mal einen großen Respekt aussprechen, also an uns drei, wie wir alle ohne mit der Wimper zu zucken mit ihm hier reden. Hier mit seiner Maske irgendwas erzählen will.
Ich ziehe sie jetzt auch gleich aus, glaube ich. Ich ziehe sie jetzt aus. Ich muss doch mal atmen können. Ich kann auch nichts lesen.
Also, ja, es ist auch sehr warm, auch in meinem Kostüm. Ja, kommen wir auf Halloween zu sprechen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen darüber, was ist denn für jeden von uns sein liebster Halloween-Film? Also sozusagen der absolute Klassiker, den ihr gerne hört an Halloween. Willst du anfangen, Marco?
Das ist aber jetzt gemein, hat doch sein
Mikro nicht auf. Du siehst gerade sehr ready aus, deswegen dachte ich, spreche ich dich mal an.
Das ist eigentlich der perfekte Rorschach-Look, oder?
Jetzt zieht es ab.
Nee, macht ihr jetzt.
Okay, Fabian, erzähl du.
Ja, ich tatsächlich ganz langweilig, Sleepy Hollow. Also ich finde, okay, das ist der Film, wenn man an Hollywood sag ich schon, Halloween-Ikonografie, an Halloween-Atmosphäre denkt, dann ist das der Film, der mich am besten in die Stimmung versetzt, so dieses Düstere, das Neblige, die Kürbisse mit den Fratzen. Das finde ich ist ein schöner Film. Er ist ein bisschen zu kompliziert, als dass man ihn einfach so auf einer Halloween-Party nebenher gucken kann. Aber von den Bildern her ist er einfach wahnsinnig, wahnsinnig super und von der Stimmung her auch. Und deswegen ist das mein Lieblings-Halloween-Film.
Das ist auch wirklich ein Halloween-Film, weil ich bin nicht so der Horrorfilm-Fan. und hab dann einfach gedacht, ja, Scary Movie 3, das ist doch irgendwie scary, oder?
Aber,
der ist sehr
Aber man muss mal dazu sagen, also ich habe ja tatsächlich nach dem zweiten aufgehört. Also der erste war ja ganz lustig und der zweite war ja so.
Der zweite ist schlecht. Der zweite ist Scary Movie, also, echt? Scary Movie 2 ist auch nicht ansatzweise so gut wie Scary Movie 3. Bei Scary Movie 3 muss man sagen, es ist von dem Macher von Nackte Kanone.
Ja.
Und ich bin großer Fan von Nackte Kanone. Und
da
ist ja auch
daher dabei. Kommt das. Man muss dazu sagen, die haben echt einen Tonality-Shift dann gemacht. Also die ersten zwei Scary-Movie-Filme waren ja von diesen Wines-Brüdern. Also die kennt man ja, so Damon Wines und die zwei anderen. Wisst ihr, wen ich meine?
Nein.
Also im Prinzip sind fast alle Schwarzen in Scary-Movie 1 und 2 miteinander verwandt. Ganz grob gesagt. Aber okay, die sind alle Brüder, das sind 4 oder 5. Also die sind relativ bekannt in den USA. Und die sind aber nach dem zweiten Film ausgestiegen aus der Geschichte. Und dann kam für den dritten Teil, hat halt das Team von Nackte Kanone übernommen und da hat sich auch der komplette Ton geändert, finde ich. Es ist mehr slapstickig geworden. Ist aber echt.
Ja, Slapstick war es ja von vorher. Also
ja, aber noch mehr, ne?
Ja, eins war noch nicht ganz so krass, zwei war aber ziemlich plumper Slapstick, oder sagen wir mal einfach so und plump, dass es nicht mehr lustig ist.
Ja,
also ich meine, Scary Movie 3 hat echt plumpe Witze, aber auf eine Art und Weise ist es auch einfach lustig. Also ich meine,
erklär mal bitte kurz, damit ich es einordnen kann, welcher Scary Movie ist denn das? Weil ich habe jetzt gerade nicht jeden einzelnen vor Kopf.
Der mit den Aliens, da ist das mal gerade.
Ach so.
Ja,
Scream 3.
Ja, mit Charlie
Sheen. Scary Movie 1 ist die Scream-Verarsche, Scary Movie 2 ist das Geisterschloss-Verarsche und Scary Movie 3 vermengt The Ring mit The Signs.
Ja.
Okay, und 8 Mile.
Und 8 Mile, genau. Dann insofern passt es eigentlich auch gut zu Halloween. Ich meine, dann hast du ja zwei Horrorfilme mit Signs und The Ring.
Und die
ja, Signs ist auch, fand ich auch.
Ich glaube, ich fand 4 am besten mit Krieg der Welten. Und da am Ende, die letzte Szene ist die Verarschung von Tom Cruise, von diesem legendären Talkshow-Auftritt, wo er komplett durchdreht. da war ich im Kino und wir haben uns totgelacht.
Also, okay. Ja, ich finde aber, der dritte hat es mit der Eminem-Szene, hat halt wirklich eine der bemerkenswertesten Szenen in der ganzen Scary-Movie-Reihe geschafft. Also das ist wirklich gut. Ja, die verarschen halt diesen Rap-Battle von 8 Mile. Also unfassbar gut und am Ende zieht er sich dann die Kapuze so auf und hat einfach so ein Ku Klux Klan Ding und dann hast du ihn wieder das Publikum. Es ist sehr witzig. Also der dritte ist finde ich von all den Scary Movie Filmen der zweitbeste wahrscheinlich.
Ich meine, aber es ist im Endeffekt auch ein total leichter Film. Also ja, man ist einfach ein Film, der hat plumpe Witze, da lachst du ein bisschen drüber und dann.
Ja, ist ja auch nicht gesagt, dass man einen Halloween-Horror gucken muss und dein Film fällt ja auf jeden Fall in die Kategorie, weil es ja eine Horror-Parodie ist in dem Sinne.
Ich meine, mein Lieblings-Weihnachtsfilm ist Gremlins, das ist auf jeden Fall auch kein typischer Weihnachtsfilm.
Bei mir ist es Stück langsam.
Kevin allein zu Hause. Und das komplette Gegenteil von Scary Movie 3 ist dein Pick.
Wow.
Ja.
Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so einen Horrorfilm, den ich jetzt wirklich jedes Halloween gucke, aber ich habe einen Horrorfilm, den ich schon einmal Halloween nochmal ausgegraben habe, weil ich ihn aber allgemein für einen der besten Horrorfilme halte. Und das ist Martyrs. Spanischer Film.
Ach echt?
Ich dachte Französisch.
Ich dachte auch Französisch.
Französisch?
Ich glaube.
Guck nochmal.
Ich dachte Spanisch.
Nee, der Chat weiß es garantiert. Im Chat haben auch schon einige Leute ihre anderen Lieblingshorrorfilme gepostet. Also
Französisch, sorry, dude.
Okay, es tut mir leid. Dann ist es halt Französisch. Nee, hier, Rec war Spanisch. Das habe ich verwechselt.
Ja.
Der ist nämlich auch einer der besten Horrorfilme, die ich kenne. Aber Matthäus, extrem kranker Film, hat mich, glaube ich, nachhaltig verstört, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber genau deswegen mochte ich ihn so.
Willst du mal kurz erklären, worum es geht?
Ja, worum geht's eigentlich genau? Also es ist ein Mädchen wird, also wie erklärt man das am besten, um jetzt nicht zu spoilern, weil vieles von der Story erfährt man ja auch erst im Nachhinein, was genau passiert ist.
Was für ein Genre ist es denn? Also für mich war es immer ein Foltergenre und ich muss zugeben, ich habe aber Matthäus nicht gesehen und ich weiß, es ist
schrecklich. Ja, aber das zum Beispiel würde ich jetzt nicht, das mit den Folterpart würde ich überhaupt nicht erwähnen wollen.
Ach so,
wenn ich
echt? Aber dafür ist er doch bekannt, dachte ich.
Nee.
Ich habe ihn nie gesehen und weiß das. Also
es ist halt ein extremer Genrebruch inmitten des Filmes, weil es fängt halt an als so eine relativ klassische Geschichte von zwei Mädchen und das eine Mädchen hat halt so Horrorvorstellungen, also sieht halt immer so ein Monster, was sie halt jagt sozusagen. Und der Film macht halt etwas, was es sehr selten in Filmen gibt, inmitten des Filmes, wodurch er sich halt komplett verändert. Und das will ich aber eigentlich jetzt nicht verraten.
Ja, dann.
Will ich jetzt eigentlich nicht. Ist schwer über den Film.
Dann reden wir doch nicht weiter drüber.
Ist schwer über den verraten.
Nee, manche Filme kann man halt auch einfach nicht.
Aber man kann was Wichtiges sagen. Also er ist so grotesk brutal in dem, was er mit dem Zuschauer macht, sage ich jetzt mal, dass er eigentlich das französische Horrorkino und das Horrorkino weltweit immer auch mit revolutioniert hat. Es gibt in den Horrorfilmen immer, also seit den frühen Stummfilmjahren, gibt es immer diese Perioden, in denen ein neuer Film, ein einziger Film, vielleicht noch zwei, drei, komplett neues Level an Brutalität oder Horror oder irgendwas erreicht haben und damit neues Genre losgetreten haben und immer so weiter. Gibt's alle paar Jahre, alle Dekaden. Und dazu gehört Matthäus auch. Also Matthäus ist tatsächlich insofern einer der wichtigsten Filme seiner Periode und alles, was wir jetzt noch so, also es ist schon wieder ein bisschen abgeebbt, aber das ist halt, bin gespannt, was in den nächsten Jahren dann passiert. Also jetzt gerade schwingen wir in Richtung Horrorfilme ohne Jumpscares. Also wenn ich an Hereditary
war für mich auch so ein
sowas.
Film, der hat, das ist halt ganz selten mal, dass du, finde ich, einen Horrorfilm siehst, der dir wirklich neue Dinge zeigt, weil du bist ja mittlerweile echt schon sehr abgestumpft eigentlich als Zuschauer, als Horrorzuschauer. Mhm. Also die meisten Sachen schocken dich eigentlich nicht mehr. Und bei Hereditary gab es ein paar Szenen zum Beispiel, wo ich halt auch dachte, okay, das ist jetzt krasser als alles, was ich bisher gesehen habe, auf irgendeine Weise. Und bei Matthäus damals, da war ich auch noch nicht so Horrorfilm erfahren, sag ich mal. Mhm. Und das hat halt wirklich mich echt nachhaltig irgendwie geprägt. Und ich find's halt bei dem Film, wie gesagt, geil, weil hat er komplett drei verschiedene Parts, die durch bestimmte Ereignisse hervorgerufen werden, die wir jetzt halt leider nicht spoilen können. Aber
unbedingte Guckempfehlung.
Auf jeden Fall, wenn ihr Horrorfilme mögt und kein Problem damit habt, wenn es mal härter ist, dann schaut euch Matthäus an. Könnt ihr nicht viel falsch machen.
Ja, was ihr euch auch anschauen solltet, und es ist eigentlich ein klassischer Weihnachtsfilm, sollte man meinen, aber es ist mein Lieblings-Halloween-Film und er ist auch hier im Chat schon gefallen, habe ich gesehen. Nightmare Before Christmas. Es ist ja auch streng genommen eigentlich ein Musical, es hat den Tim Burton-Style, ist aber nicht von Tim Burton, er hat es produziert. Jetzt muss ich schon überlegen, die Story kann ich nicht mehr so gut, es geht halt um Jack und eigentlich ist er in dieser Halloween-Welt, möchte aber den Kürbiskönig und eigentlich will er das Weihnachtsfest, von dem er gerade erst erfahren hat, will er in diese Welt bringen und wenn es um Style, Look and Feel geht, ist das trotz dem Weihnachtsthema für mich ein absoluter Halloween-Film und passt da super rein. Wenn ich nicht den genommen hätte, hätte ich aber Sleepy Hollow genommen. Also ich weiß
das
auch,
für uns vorher abgesprochen.
Aber warum ist Sleepy Hollow ein Halloween-Film? Ich meine, bei Nightmare Before Christmas kann man sagen, okay, Weihnachten ignoriere ich, es ist eigentlich Halloween. Aber warum ist Sleepy Hollow so ein klassischer Halloween-Film?
Das liegt auch ein bisschen, glaube ich, an der Sage, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist ja die Sage des kopflosen Reiters.
Mhm.
Und die erzählt man sich zu Halloween traditionell.
Ach.
Das ist mehr so eine Geistergeschichte. Und aber ich meine, der Film basiert ja wirklich nur sehr, sehr lose darauf. Tim Burton hat da was ganz Eigenes gemacht. Aber wenn du den Film einfach an, also das ist ja, ich gucke mir den Film an und denke, ah ja, Halloween. Also das fängt schon mit dem Intro an, wo die Kutsche an dem Maisfeld vorbeifährt und es steht ein grusige Vogelscheuche mit einem Kürbiskopf obendrauf rum. Das kannst du dir ausdrucken, an die Wand hängen und hier so für die Halloween-Party-Einladung nehmen. Also Das liegt vielleicht gar nicht so an der Geschichte, sondern an der Atmosphäre, würde ich sagen.
Jetzt, da wir ja alle Filme ja vorgestellt haben, können wir auch euch fragen, welchen ihr denn davon am besten findet. Wir wollten ursprünglich, wollten wir fragen, was eurer Meinung nach und dann so eine Gesamtauswertung machen, der beste Halloween-Film aller Zeiten ist. Aber das hat sich als technische Unmöglichkeit herausgestellt. Deswegen haben wir ja alle vier quasi ein Plädoyer abgehalten für den möglicherweise besten Halloween-Film. Und ihr könnt jetzt abstimmen.
Rick, wie ist es denn mit dir? Du hast ja gesagt, du bist kein großer Horrorfan. Gibt es denn irgendeinen Horrorfilm, den du trotzdem gesehen hast oder gut findest? Oder würdest du, also richtigen Horrorfilm? Oder
ich habe eigentlich ewig keine Horrorfilme mehr gesehen. Also
The Shining zum Beispiel?
Nee, das war natürlich ein Film, den ich halt einfach mal so sehen wollen würde. Mhm. Einfach nur wegen Kubrick.
Mhm. Okay, aber es ist wirklich gar nicht
mein Favorit. Warum?
Einerseits interessiert es mich auch nicht so, andererseits meine Freundin hat super gruselig, da geht 0,0,000 und das ist halt schon von wegen zu schlimm, wenn ich das nebenbei angucke. Ich habe vielleicht halt, ich meine, ist Stranger Things gruselig? So?
Schon.
Also die erste kommt schon an, welche Staffel, so. Ja genau.
Weil ich meine, Stranger Things fand ich jetzt, also ich meine, es hat gruselige Sachen, aber für mich ist es ja eher, keine Ahnung, es ist ja Science Fiction, 80s.
Ja, aber das ist schon in der ersten Staffel sehr gruselig.
Ich meine, gruselige Elemente haben ja auch viele andere Filme so. Also
Aber ich glaube, die erste Staffel schon besonders.
Obwohl, ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen hatte, es ist Horror, Train to Busan.
Oh, das ist schon ein Horrorfilm, Zombie-Horrorfilm.
Ja, aber es ist auf jeden Fall mehr Horror als World War Z. So. den hatte ich gesehen, der war sehr interessant.
Mhm. Aber es ist interessant allgemein. Ich meine, unser GameStar-Chefredakteur Heiko sagt auch immer, er weiß, also er kann nicht beim besten Willen verstehen, wie man einen Horrorfilm gucken kann, weil es erschließt sich ihm das Prinzip nicht, warum man sich gerne gruseln sollte. Ist es bei dir auch so? Dass du sagen würdest, du verstehst gar nicht, warum man sich gerne gruseln
will? Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, mein Vater versteht das auch nicht, aber das schenke ich mir, falls Heiko zuguckt.
Okay.
Wieso ist Heiko dein Vater, willst du jetzt damit gerade sagen, oder was?
Nee, die sind. Mein Vater ist älter.
Achso.
Das war aber.
Das wäre ein Reveal gewesen.
Aber du hast ja jetzt trotzdem gesagt, jetzt wo du es nebenbei erwähnt hast, das ist auch so die Strategie von Trump immer. Ich sag das jetzt nicht, aber ich sag's doch trotzdem.
Ich könnte es sagen.
Ja, das ist übrigens, außer das Alien. Alien ist übrigens mein Lieblingshorrorfilm. Absolut, okay, sieht man jetzt nicht mehr. Alien 1 ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Ich liebe diesen Film, auch nicht, wie ich ihn auswendig kenne und deswegen nicht mehr erschreckt werden kann. Es gibt für mich keinen gruseligeren Film.
Ich wollte noch ein bisschen schamlose Cross-Promo betreiben und zwar, wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, immer noch nicht wisst, was ihr euch an Halloween anschaut, dann guckt euch doch unser Quadratauge-Video an, die 33 besten Filme zu Halloween. Also wenn man nach dem Video immer noch nicht weiß, was man sich zu Halloween angucken soll, dann weiß ich es auch nicht. Oder man geht auf unsere Webseite Quadratauge, da gibt es nämlich einen Artikel von den Kollegen Horror mit Hirn, die 5 intelligentesten Gruselfilme. Und dann sollte man auf jeden Fall was haben.
Also wenn ich jetzt so in den Chat gucke, werde ich nicht schlau, was wahrscheinlich gewinnt. Aber interessanter Vorschlag, Ghostbusters. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber wenn es eine Horrorkomödie sein soll an Halloween, ist Ghostbusters, glaube ich, echt eine gute Idee. Setting,
also von der Atmosphäre passt es auch gut. Horror?
Gruselkomödie? Komödie.
Ja,
halt, ne?
Ja, ist also halt
Scary ist cool. Movie ist ja auch kein Horror.
Also, ich muss sagen, den letzten Ghostbusters, der war Horror, aber nicht gruselig war.
Aber anders. Ja,
der ist auch gefloppt, oder?
Der ist gefloppt tatsächlich, ja.
Aber das war abzusehen. Also
war, glaube ich, nicht so erfolgreich.
Ich fand, das war nicht. Also, es war abzusehen, wenn man dann erstmal die Reaktion kennt. Aber auf dem Papier war es ja nicht abzusehen. Auf Papier haben sie ein paar der amerikanischen Star-Schauspielerin im Comedy-Bereich genommen, gerade aus Saturday Night Live, haben den erfolgreichsten Comedy-Regisseur der letzten Jahre genommen, haben Ghostbusters draufgeschmissen, haben gesagt, das wird schon.
Das ist halt für mich kein Konzept. Ja, also du brauchst halt eine Idee, die nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, finde ich. So.
Ja, irgendwie schon.
Naja, du brauchst halt einen witzigen Film. Also bei mir kann das ja alles Frauen sein. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Ist nicht das Problem, aber das ist halt eben nicht die Idee. So, also ich meine, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ist halt so, das macht ja keinen Unterschied. Du brauchst ja trotzdem irgendwie eine Plot, irgendwie irgendeine Idee. Und gerade wenn du ein Remake machst, brauchst du ja irgendwie was Neues. Auch wenn es natürlich Remakes gab, die sehr erfolgreich waren, die einfach 1:1 das kopiert haben. Obwohl ich auch so irgendwie das mitbekommen habe. Der Man in Black Film, der war ja auch irgendwie nur so ein 1:1, einfach nochmal eine Kopie von dem ersten und wohl nicht so gut.
International.
Das Ding ist, ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und die Finger haben ihn nicht gesehen.
Ich habe nur eine Kritik gesehen. Und die hat gesagt, das ist scheiße. Also.
Okay. Ja gut, aber das war ja schon bei Ghostbusters irgendwie auch so ein klares Statement hat irgendwie. Ich meine, auch dass dann hier Chris Hemsworth, war das Er hat doch, übernimmt er dann so die Klischee-Rolle des sexualisierten Dummchens, sag ich mal, die man halt aus vielen, sag ich mal, früheren, nicht aufgeklärten Filmen halt noch kennt, sozusagen, dass das dann eine weibliche Person zum Beispiel ist. Und das war ja schon ganz klar irgendwie so ein Gegenstück dazu, zu diesem klassischen Männergruppe und keine wirkliche gute weibliche Hauptperson.
Kann man ja auch irgendwie charmant einbauen, aber es ist halt...
Aber darüber hinaus halt fehlt halt die Substanz.
Ja, irgendwie irgendeine Idee,
das sehe ich auch so, ja.
Ja, ein bisschen mehr ist halt.
Es ist halt nicht witzig, das ist das Problem. Von mir aus könntest du es mit Chris Hemsworth ja machen, aber wenn er sich die Augen zuhält, weil es laut ist, ist es halt nicht witzig. Das ist halt, das ist ja Scary Movie niveauvoller. Oh, und das Problem bei dem Film ist ja, und das dürfen wir nicht vergessen, es ist halt improvisiert. Die haben halt gegambelt ohne Ende. Wir haben ein Drehbuch gehabt, in dem einfach nur drin stand, das passiert, viel Spaß, improvisiert. Und
wie
zwar
bei
alle.
Jerks.
Ja, wie bei Jerks, aber bei Jerks haben sie's, können sie es halt. Und beim alten Ghostbusters war es so, da hat Bill Murray alles improvisiert, während alle anderen aber sie ans Drehbuch gehalten haben und ernst gespielt haben und er alles zynisch belächelt hat. Das hat in der Kombination super funktioniert. Mhm. Aber wenn du Ghostbusters hast mit lauter Frauen, die so tun, als wären sie Wissenschaftlerinnen, aber gar nicht wirken wie Wissenschaftlerinnen, weil sie alle improvisieren und nicht ihre Rolle in dem Moment ernst nehmen, funktioniert es halt nicht.
Ja, da brauchst du halt auf jeden Fall auch wirklich die hundertprozentig richtige Person, die das halt rüberbringt. Ne?
Mhm. Ja.
Wir können übrigens mal auf die Ergebnisse schauen und ich sehe gerade, dass auch Befehle damit reinkommen, die...
Okay. Also doch, okay.
Okay.
Die wir gar nicht genannt haben, aber die sind natürlich dementsprechend nicht vertreten. Es hat ganz klar gewonnen Sleepy mit 26 Votes, also Sleepy. 43,3% haben für Sleepy gestimmt, Sleepy Hollow. 21,7%, das müsste Nightmare Before Christmas sein, ja. 21,3, also
doppelt. Es hat sich gerade geändert.
Es hat sich gerade geändert. Jetzt
aber
21,
Nightmare
3,
und Scary Movie ist gleicher Platz.
Genau, ja. Nightmare und Scary Movie ist gleicher Platz mit 21,3%. Und dann 4,8% haben gesagt, keiner.
Einer hat Hallo geschrieben. Und kein Ohrhasen ist auch
das
sehr
Das finde ich auch sehr gut, kein Ohrhasen.
Der ist wirklich gruselig.
Kein Ohrhasen. Kein Ohrhasen ist ein guter Film.
Ja, aber können wir mal ganz kurz...
Keino Hasen ist mit Abstand der beste Til Schweiger-Film, der
Knock on Heaven's Door.
Nee, ich hatte gerade einen anderen Film.
Nee, also von diesen, die kenne ich nicht.
Das ist der Film, mit dem er gerade nochmal ganz groß im Kino war. Also,
das Remake.
War.
Ich meine den Remake von Honig im Kopf?
Honey.
Ach, das ist Horror.
Das ist,
sie hat doch irgendwie Geschichte. In den USA irgendwie nur so...
$20,000 oder sowas.
Ne, noch weniger.
Oh Gott.
Ja, ich glaube noch weniger. Dann liefen so wenig Kinos, hat fast wirklich, kein Geld eingespielt.
Der hat nur ein paar hundert Dollar eingenommen.
Ja gut, das war jetzt mein Fehler, dass ich das jetzt gesagt habe, dass alles angezeigt wird, weil jetzt kommen hier natürlich die verrücktesten Vorschläge rein.
Deine Mutter.
The Last Jedi ist auch drin.
So, jetzt ist zu viel. Jetzt geht's nicht mehr
jetzt,
drauf.
Jetzt habt ihr es übertrieben, Chat. Jetzt machen wir es weg.
Ich bin auch einmal dabei. Ich bin der beste Horrorfilm.
Aber Sleepy Hollow mit 37% hat tatsächlich das Rennen für sich entschieden.
Ja. Das geht ja am besten Halloween-Film, nicht im besten Horrorfilm. Von daher ist Last Jedi vielleicht doch nicht. Also ist Horrorfilm witzig, aber ist Halloween-Film nicht.
Stimmt.
Aber egal.
Ja, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Halloween, gibt es da irgendwas Tolles, was jetzt startet morgen? Weil ich fand, letztes Halloween war ja für mich das absolute Highlight Haunting of Hill House.
Ich hab's leider nicht gesehen.
Scary Stories to Tell in the Dark.
Kommt noch. Ja.
Dann Countdown.
Ja.
Aber der ist wirklich so, also Countdown ist um eine Killer-App. Du lädst dir eine App runter und die sagt dir, wann du stirbst.
Ach du liebes Bisschen.
Das ist genauso bescheuert, wie sich die Prämisse anhört.
Ja.
Und,
aber die Prämisse von Ring hört sich auch bescheuert an und ist ein cooler Film.
Okay, aber der Film ist halt wirklich nicht gut. Und, nee, also Marianne, der ist ein bisschen vorher rausgekommen.
Ein bisschen vorher, ja.
Aber ja, gut, jetzt vielleicht der Halloween-Film.
Vielleicht muss man einfach wieder morgen Netflix aufmachen, dann ist da wieder überraschend irgendwas im Spotlight, was einen halt auffällt.
Ja, habe ich dann einen, von dem ich dann später reden kann. Also ein aktueller Netflix-Film, reden wir noch drüber.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Reviews. Wir sprechen über Filme und Serien, die wir gesehen haben und mit welcher Serie oder welchem Film würdet ihr denn gerne anfangen?
Na, laut Reihenfolge ist es
My Face!
Watchmen!
Wollen wir damit anfangen?
Ja, klar.
Okay, Watchmen. Dann...
Watchmen ist auf HBO gestartet, vor, ich glaube, 2 Wochen und in Deutschland startet es am 4. November. Ich habe mir jetzt die ersten 2 Folgen angeschaut und ich als alter Watchmen-Fan, also ich mag den Film sehr, das wird so meine Lieblings-Comic-Verfilmung, aber der Comic dazu, die Vorlage von Alan Moore und Dave Gibbons, ist halt tatsächlich eines meiner absoluten, ich würde sagen, Lieblingsbücher nicht Comicbücher, sondern Bücher. Bei der die New York Times war das, glaube ich, hat auch irgendwann mal eine Liste gemacht, die 100 besten Bücher des letzten Jahrhunderts. Und da war Watchmen auch mit dabei als einziges Comicbuch. So geil ist dieser Comic. Und dass die davon eine Serie gemacht haben, hat mich erst ein bisschen stutzig gemacht, auch weil es eine Fortsetzung ist, des Comics wohlgemerkt, nicht des Filmes. Mhm. Es gibt durchaus Unterschiede, aber wenn man auch nur den Film gesehen hat, wird man das meiste verstehen. Ich habe jetzt schon gehört, wenn man den Film nicht gesehen hat, versteht man gar nichts, was auch eine mutige Entscheidung ist, weil der Film selber war ja ein Flop damals. Wir haben vorhin noch von Joker geredet, erfolgreichster R-Rated-Film aller Zeiten und so. Der Film Watchmen war seinerzeit 2009, als R-Rated-Film ist er gefloppt. Er hat nicht das Geld eingespielt, das er gekostet hat. Und damit waren erstmal lange Zeit Comic-R-Rated-Filme tot. Joker hat das jetzt wiederbelebt. Und jetzt kommt Watchmen. Aber das passt alles schön zusammen.
Ich habe viel Gutes über den Film
gehört. Der Film ist super.
Dass er so unter den Kritikern relativ beliebt ist.
Ja, ne? Und auch unter den Fans. Also es gibt sehr viele Fans. Man muss ihn aber halt auch gesehen haben. Es ist ein anspruchsvoller Film, nichtsdestotrotz, trotz der zeitlichen Action. Ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
Hat tatsächlich 130 Millionen Dollar gekostet und 185 nur eingespielt.
Ja, und das sind halt, wie gesagt, dann die ich sag mal, dazu gehört, die Marketingkosten sind ja nicht mit drin.
Und die kriegen ja auch nicht 100% des Geldes, ne?
Ja.
Da geht ja auch was ans Kino.
Das ist ein böser Flop gewesen für Warner damals. Und jetzt hat sich HBO getraut, halt den Comic vorzuführen als Serie. Und hat als Show-Creator, und das ist halt, das merkt man in der Serie an, den Erfinder von Lost reingeschmissen. Und das ist nicht J.J. Abrams, wie viele denken, sondern Damon Lindelof. Der hat auch eine sehr bewegte Geschichte, also auch Sachen gemacht wie Prometheus und so. In den guten Momenten merkt man das, in den schlechten Momenten denkt man sich, der hat auch das Ende von Lost geschrieben. Und bei HBO ist es so, es fängt auch, also bei dieser Serie ist es auch so, es fängt ähnlich promising an wie Lost.
Wenn du gerade die ganze Zeit HBO sagst, wo kommt man das in Deutschland?
Auf Sky. 4. November auf Sky. Mhm. Das ist auch deswegen cool, weil ab 4. November kommt der Soundtrack der Serie raus. Auch nur der erste Teil. Der Soundtrack wird in 3 Etappen ausgespielt. Anfang November, Mitte November und Mitte Dezember. Und der ist nämlich von Trent Reznor und Atticus Ross, heißt er, glaube ich, die zusammen Social Network gemacht haben, dafür den Oscar gekriegt haben.
Also man muss sich dreimal den Soundtrack kaufen,
oder? Ja, und das verstehe ich ehrlich gesagt, weil den Soundtrack, ich habe jetzt nur 2 Folgen gesehen. Und allein von diesen 2 Folgen will ich jedes Musikstück auf meinem Handy und rauf und runter hören.
Weil der Musik dann krass
sein. Unfassbar geil. Unfassbar. Es ist wie bei Social Network. Ja, 3 CDs. Krass. Und vielleicht liegt es auch daran, weil die Songs spoilern, habe ich mir gedacht, weil die Serie ja wöchentlich veröffentlicht wird. Und vielleicht spoilert es ja. Vielleicht heißen die Musiktitel, keine Ahnung, Dr. Manhattan ist zurück oder sowas. Und vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall parallel quasi zur Ausstrahlung. Und Social Network hat schon einen unfassbar genialen Soundtrack und die Serie schließt da nahtlos dran an. Ich habe dann auch die Entstehungsgeschichte davon gelesen. Es war wohl so, dass sie gehört haben, HBO macht eine Watchmen-Serie und beide hatten so Bock darauf, den Soundtrack zu machen, dass sie sich aktiv beworben haben dafür, ohne dass erst jemand von denen auf sie zugekommen ist. Und das merkt man der Musik an. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ihr The Social Network gesehen habt von
Fincher,
David Fincher, dann wisst ihr, was euch erwartet. Ich find's super. Die Serie ist voller Mystery. Und da ist auch ein bisschen das alte Lost-Problem. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht richtig aufgelöst wird, dass du am Ende denkst, so, wie, das ist jetzt die Geschichte, die ihr mir erzählen wolltet. Es passiert viel crazy Shit und auch viele Szenen.
Aber was passiert denn jetzt auch im Vergleich zu dem Film? Also, inwieweit ist es denn damit zu vergleichen überhaupt, wenn ich jetzt den Film gesehen habe zum Beispiel?
Der Film und der Comic unterscheiden sich hauptsächlich an einer Stelle und das ist aber sehr wichtig, glaube ich, das Ende. Das Ende ist sehr anders, ohne jetzt groß zu spoilern. Das Ende hat im Film sehr stark mit Dr. Manhattan zu tun und das Ende hat im Comic sehr stark mit einer Alien-Invasion zu tun. Also klingt auch komplett anders und fühlt sich auch anders an. Ist von der Aussage her aber sehr ähnlich. Ist aber jetzt in der Serie, haben sie sich für das Original für die Alien-Invasion offensichtlich entschieden. Aber die Serie ist so kryptisch. Du kriegst nur es im Ansatz mit, was überhaupt los sein könnte. Es passiert dauernd komische Sachen. Das eine sieht man im Trailer, deswegen kann ich das an der Stelle, glaube ich, ohne Probleme sagen. Sie fahren auf einer Straße entlang, man denkt an nichts Böses, es geht so eine Art Feueralarm los, wie so ein Bombenalarm. Alle Autos bleiben stehen, die Leute fangen an, Schirme aufzuspannen, denkst du, okay, es regnet halt, so what? Und auf einmal regnet es Tintenfische, kleine Tintenfische. Total crazy. Und die haben das davor und danach, erklären sie es bisher nicht in 2 Episoden. Du kannst es dir ein bisschen zusammenreimen, wenn du die Comics kennst, aber das war's auch schon. Bis jetzt ist es Mystery.
Und es ist ja auch ein eine Parallelwelt, in der sich die Geschichte unterschiedlich entwickelt hat. Es gibt zum Beispiel keine Social Media, kein Internet. Die Autos fahren, so wie ich das gesehen habe, das sind alles
Elektrostrom.
Elektroautos. Ja. Und sie erklären nichts. Also du musst dir alles selber zusammenreimen. Und das ist schon sehr anspruchsvoll, aber auch, also finde ich tatsächlich sehr reizvoll.
Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Westworld, die Serie, und Lost einfach. Wenn du die zwei Sachen zusammenwirfst, hast du auf einmal Watchmen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wen sie erreichen wollen, weil in den USA wird die Serie auch dafür stark kritisiert, weil sehr zum einen die Comic-Fans denken, viele Comic-Fans, das ist mir zu weit weg von der Source Material, das verrät dieses Source Material. Und andere wiederum, also ich sage, es ist politisch sehr schwierig, weil die Serie hat ein ganz starkes Hauptthema, das in den USA natürlich aktueller denn je ist, nämlich Rassismus. Das ist ab der allerersten Szene, ab dem allerersten Moment weißt du, okay, hier geht's ganz stark um Rassismus. Wirklich ab diesen Riots, die in Tulsa passiert sind, vor fast 100 Jahren, als Schwarze wirklich auf der Straße in der Stadt gejagt worden sind und es toleriert wurde. Richtig schlimm. Und damit fängt die Serie an. Mehr will ich auch nicht verraten, was das angeht. Aber es ist auch sehr platt bis jetzt. Also mir fehlt noch so ein bisschen die Substanz. Bisher wirkt es sehr oberflächlich. Aber die Serie kokettiert immer damit, dass sie mir noch mehr erzählen will. Ich weiß es bloß noch nicht.
Also was ich fand das tatsächlich ganz interessant, dass sie sich sehr zurückhalten, ganz klare Gut und Böse zu zeichnen. Mhm. Also klar, White Supremacy ist blöd, aber das heißt ja nicht, dass die Gegenseite total toll ist. Also die Gegenseite foltert, die Gegenseite, die nehmen Drogen und also das hat der Damon Lindelof, ist das der Showrunner, der hat gesagt, sie wollen auch so Sachen wie Polizeibrutalität mit reinbauen. Wie soll das denn gehen, wenn die Polizisten eigentlich die Guten sind, aber du dann trotzdem Polizeibrutalität behandeln willst? Also es verschwimmt so ein bisschen. Du hast diese ganz klare Schwarz-Weiß-Zeichnung hast du in Watchmen bis jetzt noch nicht. Ja. Und deswegen finde ich das tatsächlich ganz interessant eigentlich.
Aber ich sehe gerade an dem fragenden Augenblick von Rick, ja, dass ich habe die Prämisse schwierig. Schlecht erklärt. Ich habe ja, gar nichts dazu gesagt.
Es ist sehr, sehr schwierig, die Geschichte überhaupt in Grundzügen zu erfassen, glaube ich. Wenn man so
um Watchmen kurz zu erklären, was ist die Idee von Watchmen? Also Alan Moore hat sich gedacht, was wäre, wenn es Superhelden wirklich gäbe? Das ist einfach alles. Also da ging es wirklich ganz früh los mit, in den 30er Jahren haben irgendwelche Cops angefangen, sich eine Maske anzuziehen und Verbrecher zu verprügeln. Und da das ganz gut funktioniert hat und gut ankam, ist daraus eine Superheldenbewegung entstanden, dass Leute das einfach gemacht haben. Aber was würde das bedeuten, wenn das passiert? Das sind so kleine Sachen wie, wer will denn Superhelden-Comics, wenn es wirklich Superhelden gibt? Also sind Piraten-Comics der Shit. Es gibt fast nur Piraten-Comics, aber es sind die kleinen Sachen. Die großen Sachen sind natürlich, irgendwann sagt die Polizei, was ist das für eine Scheiße? Wir streiken jetzt. Wenn die hier machen dürfen, was wir wollen und uns die Arbeit, uns in der Arbeit behindern und ja auch alles Mögliche kaputt machen und so, irgendwann wurden dann Superhelden verboten. Das ist der nächste logische Schritt.
Aber ist das nicht genauso wie bei Avengers und Civil War?
So ein bisschen, ja.
Ja, ich glaube,
nur das Civil War.
Da geht's ja jetzt nicht so ganz, ganz, ganz krass tief. Ich meine, die sind da schon sehr, sehr, sehr fiktiv. Mhm. Ich meine, im Endeffekt muss man ja sagen, es ist ja im Endeffekt verboten. Selbst ist dieses verboten so.
Ja, genau.
Ansonsten würden ja Leute rumrennen und ein paar Sachen in die eigene Hand nehmen.
Ja.
Ah, und nicht unbedingt mit Masken, aber. Fragt halt, was wäre wenn? Also auch gerade Selbstjustiz ist natürlich das große Thema. Also maskieren oder nicht maskieren, weil die meinen es ja trotzdem gut, zum Großteil. Es gibt auch die einfach. Ich meine, das sind Menschen ohne Superkräfte, weißt du? Es gibt auch Superhelden, die nehmen einfach eine Pistole und ballern um sich. Die schlagen nicht zu. Da gibt es auch den Gag, den sie dann später in, wie heißt diese, die Incredibles, die Unglaublichen, so schön verarscht haben, trag niemals ein Cape. Ja, es gibt gleich am Anfang auch im Comic und man sieht es auch im Film so schön, wie ein Held mit seinem Cape in der Drehtür hängen geblieben ist. Und er ist dann halt einfach wehrlos gewesen, während der Bankräuber ihn einfach erschossen hat. Also es setzt sich schon sehr ernst mit der ganzen Sache auseinander, egal wie makaber auch der Humor teilweise ist. Mhm. Und aber, um es philosophisch interessant zu machen, da sind wir bei Alan Moore, einem der größten Comic-Creator aller Zeiten, der hat sich gedacht, was passiert, wenn jetzt in dieser Welt Superman auf einmal auftaucht? Also wenn er einen Superheld nimmt, der halt echte Superkräfte hat, aber auch alles machen kann, also wirklich alles. Er hat Superheld nochmal noch 10 genommen und hat Dr. Manhattan erschaffen, einen blauen, leuchtenden Ex-Wissenschaftler, der einfach Gott ist. Er ist Gott auf dieser Erde. Mhm. Und das macht es philosophisch nochmal interessant. Was passiert dann mit unserer Welt? Deswegen überall Elektroautos auf einmal, weil er Sachen erfunden hat. Präsident Nixon geht hin und bittet Dr. Manhattan in Vietnam einzugreifen. Auf einmal gewinnen die USA Vietnam. Und was bedeutet das? Da hat übrigens die Serie eine sehr schöne Antwort darauf. Vietnam wird zum nächsten Staat der USA. zum 52. dann und so weiter. Und Nixon hat auch, im Film sieht man das sehr schön, im Watchmen-Film, hat er den Comedian, einer der Superhelden, darauf angesetzt, John F. Kennedy umzubringen. Er war das eigentlich. Und hier, der Comedian arbeitet dann auch für Nixon und verhindert, dass Watergate jemals passiert. Also die Journalisten werden erschossen, die das aufgedeckt haben. Und Nixon hat dann einen Third Term. Also er ändert die Verfassung und wird länger Präsident.
Ist das jetzt gerade die Vorgeschichte?
Das ist noch der Film.
Was du
wir sind noch immer beim Film. Die Serie spielt auch schön damit.
Ach so.
Der Präsident, und das habe ich jetzt erst in der zweiten Folge angedeutet gesehen, ich habe es schon mal gehört, aber wieder vergessen, Robert Redford, der Schauspieler, der in Civil War ja quasi auch so, nicht Civil War, in Captain America Winter Soldier ja auch intrigiert hat, der ist der Präsident der USA, Robert Redford.
Und der soll auch mitspielen, habe ich.
Habe ich auch irgendwo gehört, aber ich habe noch nicht gesehen.
Also in der ersten Folge ist er noch nicht aufgetaucht.
Ja.
Und was ich auch, also du hast es vorhin angesprochen mit Nixon, das war ja die Kritik jetzt von vielen, dass Watchmen ist, ach, diese Serie, überall müssen so heutzutage Politik reinhauen, das ist ja furchtbar, nichts kann man mehr genießen. Und also wer so die Serie kritisiert, der hat offensichtlich den Comic nicht gelesen, denn diese Verknüpfung von Superhelden und Alltagspolitik, von normaler Politik, ist ja genau das, was Watchmen ausmacht. Also wie hätte die Politik reagiert? Sie ziehen die Superhelden, versuchen sie für ihre Seite zu gewinnen. Und deswegen hat Watchmen im Moment auch bei Rotten Tomatoes eine Audience Score von nur 45% und auf IMDb ein Rating von 6,8. Also richtig schlecht.
Das ist, ich finde es schade, aber wie gesagt, es ist sehr politisierend. Also es kommt jetzt zu einer Zeit in den USA raus, wo gerade die ersten zwei Folgen auch sehr plakativ, muss ich wirklich zugeben, sehr plakativ, auch für mich zu plakativ, über Rassismus handeln. Und gleichzeitig, wenn ich Tulsa sehe, die Eröffnungsszene der Serie, denke ich aber sofort an Charlottesville. Ich denke sofort an das, was ich gerade erst in den Nachrichten gesehen habe. Mhm. Also es ist nicht so weit weg von der heutigen Realität. Also der alte Watchmen-Film spielt halt in den 80ern, in der alternativen Realität unserer Welt. Und diese Serie spielt in unserer Zeit in einer alternativen Realität, eben ohne Social Media und so weiter, weil auch die Regierung sehr, also es wirkt ein bisschen diktatorisch, weil sehr restriktiv und so weiter. Man versteht, also ein bisschen Substanz kommt dann doch dazu, man versteht, woher die Regierungskritik der identitären Bewegung oder der Rechten in der Serie herkommt. Die ist nicht ganz unbegründet. Aber deswegen ist natürlich lange nicht richtig, was da passiert.
Das meinte ich mit Schwarz-Weiß, weil also ich meine, in einer Szene wird einer eingesperrt und ihm wird der Anwalt vorenthalten, zum Beispiel. Also es gibt ganz klar.
Weißt du, mit welcher Begründung noch?
Terroristen. Und
Terroristen,
das ist ja
kriegen keinen Anwalt.
So.
Yeah,
das ist ja wirklich
sehr,
auch so.
Ja.
Also mich interessiert nur eins, Watchmen oder Doom Patrol?
Watchmen.
Watchmen.
Hat das im Chat jemand gefragt?
Das hat im Chat der Samuel gefragt.
Ja, ich sag Watchmen. Ich muss aber zugeben, dass ich Doom Patrol immer noch nicht geguckt habe, aber ich habe mir jetzt sehr viele Szenen angeschaut, nur um mal reinzukommen. Ich werde mir das noch nachholen. Aber Watchmen ist, wie gesagt, es ist schon an Westworld dran und an Lost. Es ist halt promising, aber ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Das ist mein Fazit. Bis jetzt bin ich begeistert. Also okay. Ich habe sehr oft, sehr laut aufgeschrien, so, wow, was
also
sie mir da erzählen und wie crazy das ist.
Das Production Value ist schon fantastisch. Und weil du gerade gesagt hast, du hast so ein bisschen Angst, dass sie das Ende verkacken, so wie bei Lost. Ich habe gelesen, ich habe es jetzt leider nicht verifizieren können, dass sie das Ende schon im Hinterkopf haben. Also das soll jetzt nicht so wie The Walking Dead immer weiter und bis in alle Ewigkeit gehen, sondern sie sagen, das wird eine begrenzte Laufzeit haben, was ich sehr gut finde.
Aber bei Lost war es ja ein bisschen so, sie hatten das Ende im Hinterkopf, aber die Serie war so erfolgreich, dass sie 4 Staffeln dazugeschrieben haben, die nicht geplant waren. Oder 2 Staffeln oder 3. Also es ist einfach viel mehr geworden und haben das gefüllt und dann wurde das auch ein bisschen leer und am Ende wirr.
Wann gab es denn schon mal eine Serie, die auch wirklich mega erfolgreich war, die dann trotzdem einfach...
Sopranos.
Jetzt kommt das wieder.
Die geendet ist.
Breaking Bad?
Breaking Bad kann man ein bisschen sagen, hätte auch nach der 4. enden können.
Mhm.
Aber 5. hat auf jeden Fall noch funktioniert und danach ging es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Weil
Spartacus.
Ich glaube, entweder hast du Serien, die so unerfolgreich
sind, dass
sie gar nicht
beendet werden. Saugeiles Ende.
Ist das so?
Ja, natürlich.
Ja, Gravity Falls hat auch ein tolles Ende.
Ja, aber bei Gravity Falls ist es ja im Endeffekt so, das ist halt so eine Comic-Serie wie halt Simpsons oder sonst was, die hätten unendlich lang weitermachen können.
Die Sommerferien sind zu Ende.
Ja, was für ein, wow, ganz schlimm.
Es gibt kein nächstes Jahr. Ist das so, ich habe Gravity Falls immer noch nicht gesehen, aber es ist also so, das ist einmal Sommerferien und das war's dann.
Zwei Staffeln und dann das war's.
Ja, ich meine, die Sommerferien sind relativ es fühlt sich jetzt ein bisschen länger an als die Sommerferien, wo ich glaube, die Amerikaner aber auch längere Sommerferien haben. Mhm. Und es hat auch ein sehr gutes Ende und es gibt auch ein paar Folgen, die aufeinander aufspielen. Aber es gibt auch ein paar Folgen, die sind einfach klassisch Simpsons, klassisch Comic, so da passieren diese Dinge und es hat überhaupt nichts damit zu tun, was sonst halt passiert. Aber es ist wunderbar, weil es ist ja ein Comic. Ja. Da geht das ja. Und Gravity Falls war auf jeden Fall eine grandiose Serie und ich finde, da hätte man schon mehr als zwei Staffeln hätten machen können. So. Also die Serie hatte Potenzial, aber ich glaube, der Typ wollte einfach wahrscheinlich durfte er ja nicht noch eine dritte, vierte machen, sondern hätte wahrscheinlich gleich irgendwie so 17 weitermachen müssen. Dachte er so, ne.
War das nicht auch so, dass ein paar der Gravity Falls Macher jetzt DuckTales machen? Ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Ich meine, ich hatte das irgendwo gelesen, aber es ist nicht der Serienschöpfer, also es ist eher kleinere Namen.
Apropos Serien, die richtig geil enden. Breaking Bad haben wir ja gerade schon erwähnt. Und Breaking Bad ist aber gar nicht vorbei. Ihr seid nämlich alle, habt nämlich alle Unrecht. Bei Breaking Bad gibt es nämlich weiter. Und zwar gibt es einen Film.
Naja gut, Breaking Bad ist vorbei und El Camino.
Ja, ich weiß, ich wollte doch nur mal ein bisschen sticheln. Also Breaking Bad gibt es jetzt El Camino, ein Netflix-Film, der quasi direkt an das Ende anschließt von Breaking Bad.
Also direkt aus dem Auto raus.
Hast du gesehen?
Ja, tatsächlich.
Ich habe noch nicht gesehen.
Ah,
tatsächlich.
Ich kenne halt nur die letzte Szene von Breaking Bad.
Es ist tatsächlich, es geht tatsächlich genau ab dieser Szene weiter. Das war auch für mich die große Frage bei dem Film. Wie genau machen sie es denn jetzt? Wir haben schon mal kurz auf dem Gang darüber gequatscht. Ich war dann doch überrascht, dass es wirklich eigentlich mehr oder weniger wirklich die direkte Nacherzählung ist. Und sie da nichts Neues anfangen. So. Sondern es ist ja wirklich einfach nur eine Erweiterung des Endes von Breaking Bad. Wie habt ihr das denn, wie hat es euch gefallen? Also
ich fand, also es ist wie eine lange Breaking Bad Folge. Ja. Wie eine Breaking Bad Folge, die halt 2 Stunden geht.
Ja.
Es ist voll mit Fanservice. Und es hat ein schönes Ende und es hat mich mit einem guten Gefühl hinterlassen. Es haben aber auch viele, wir haben ja ein Video natürlich auch dazu gemacht, es haben auch viele in den Kommentaren geschrieben, dass sie den Film sehr, sehr langweilig fanden.
Und im Gegensatz zum Video, ist das aber kein Spoiler-Video, weil es hier im Chat schon ein paar Mal gefragt worden ist, wir spoilern jetzt nicht El Camino. Also wir reden hier drüber, wie wir es fanden, ob wir es empfehlen, würde ich sagen.
Wir spoilern auch nicht direkt das Ende von Breaking Bad natürlich, aber ein paar Sachen kann man ja nicht verhindern, wenn man jetzt über El Camino redet.
Wobei, das Ende von Breaking Bad ist ja eine Popkultur angekommen, behaupte ich immer. Aber wir müssen nicht explizit drüber reden.
Wir müssen es nicht explizit sagen, aber ein paar Sachen.
Viele, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass viele in den Kommentaren auch geschrieben haben, dass sie den Film sehr langweilig fanden und tatsächlich auch teilweise eingeschlafen sind. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen.
Aber Breaking Bad hatte auch lang.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist sehr langatmig erzählt, aber genauso ist ja Breaking Bad auch.
Wie heißt die Frau bei Breaking Bad?
Skyler,
weil es gibt dann diese Szenen mit Skyler, die halt irgendwie den Nutzen haben, um sie als Charakter, als Person zu erklären, die auch, wo halt Sachen passieren, die ja wirklich mit der Story nichts zu tun haben und es war halt so langweilig. Aber deswegen ist ja auch gewisse Szenen in Breaking Bad wieder so spannend, weil dadurch, dass es halt sonst nur so lahm und langweilig ist, wenn da halt was passiert, dann bist du halt, puh.
Kann ich mal ganz kurz, nervt Skyler oder nicht?
Ich finde am Anfang schon, aber umso mehr die Serie geht, umso mehr nimmst du ihre Perspektive ein, desto länger sie geht. Du verstehst
sie besser. Ich wollte so eine Quick-Antwort haben. Ja, ja oder nein?
Ich finde später raus nicht mehr, dann mag ich
Fabian?
Sie.
Nein.
Ja.
Ich sag auch ja, was aber eigentlich natürlich nur wieder darüber spricht, wie krank diese Serie halt mit deinem Kopf gespielt hat, dass du halt... Ich meine, im Endeffekt ist sie ja der geerdetste Charakter von allen, der irgendwie so... Das widerspiegelt, wie der Normalmensch eigentlich auf das alles reagieren sollte. Aber als Zuschauer nervt sie einen.
Sicher auch wichtig für die Person von ihm.
Ja, ja.
Weil ich meine, es ist nicht so in der ersten Folge, wo er irgendwie Geburtstag hat und sie liest ein Buch und holt ihn dabei nebenbei einen runter.
Ja, sie ist am Laptop und ich glaube, sie versucht irgendwas bei eBay zu kaufen.
Nee, ich glaube sogar zu kaufen oder verkaufen.
Auf jeden Fall ist es die Pointe, dass sie, statt ihm weiter einen runterzuholen, sich darüber freut, dass die Auktion vorbei ist und sie entweder gewonnen hat oder es verkauft hat.
Nee, die Pointe ist, dass beide glücklich sind.
Oder? Das zeigt auf jeden Fall sehr was über sein Leben und
seine
Frau da halt. Ich meine, ja.
Das lässt sich jetzt schwer googeln, aber kann man das im Chat jemand beantworten? Werden beide glücklich am Ende der eBay-Auktion oder nur eine Person?
Ich glaube, die Szene, also er wirkt auf jeden Fall nicht glücklich.
Naja, er wirkt nicht glücklich, aber ich glaube,
der
Zweck wurde erfüllt. Das ist jetzt eine Spontanumfrage. beide glücklich, beide oder nur einer?
So.
Man könnte jetzt auch sinnvollere Sachen fragen, aber wir sollten eh mehr mit dem Chat interagieren.
Ich denke, es ist immer eine Frage der...
Alternativ könnt ihr einfach nur schreiben, ob Skyler nervt oder nicht. Also es haben sehr viele Leute nervt geschrieben, aber vielleicht haben sich auch die Pro-Skyler-Leute noch nicht gemeldet. Ich finde, die Intention der Serie ist halt, dass sie am Anfang nervt, natürlich. Er ist derjenige, der seine Nase in ein anderes Leben steckt und sich auch in diesem Leben auf einmal entwickelt. Sie ist diejenige, die ihre eigene kleine Parallelhandlung hat, ihre eigenen Probleme und ihn immer nervt. Sie nervt ja ihn. Und wenn sie ihn nervt, nervt sie den Zuschauer. Ja. Aber später raus ist sie ja die vernünftige, sie ist die einzig vernünftige Person in der gesamten Serie, die übrig bleibt.
Und trotzdem nervt sie mich weiter.
Und trotzdem nervt sie mich. Oder vielleicht gerade deswegen.
Ich will keine Vernunft in der Serie. Ich will geile Walter White Action. Aber wie hat dir denn El Camino gefallen, Marco?
Also beides übrigens die Antwort. Sind glücklich.
Sehr gut.
Laut Chat.
Wie hat dir denn El Camino gefallen?
Ich fand, das war ein sehr schöner Epilog für Jesse. Also wenn man überlegt, dass er die zweitwichtigste Figur in Breaking Bad ist, hat er ein fast zu offenes Ende, das man aber vergisst. Also man denkt nicht daran, oh, das ist jetzt mega offenes Ende und
unbefriedigend. Das hat mich jetzt null interessiert nach Breaking Bad. Also, oder
ich fand es aber auch schön, dass es halt offen endet. Man muss ja nicht immer halt genau erklären, was passiert.
Ja, wollte ich gerade sagen, dachtest du dann, jetzt will ich es aber wissen, was passiert? Nee, ne?
Er hat sich schon gefragt, was mit ihm passiert. Ich meine, ist jetzt nicht gerade in einer Situation, wo man sich so denkt, ach ja, der wird jetzt bestimmt hier da um die Ecke da halten und einen neuen Job annehmen.
Es ist gar nicht so sehr die Frage, was passiert, sondern wie es mit ihm, also wie es ihm geht und was ihm passiert ist. Weil im Prinzip wird er in der letzten Staffel weggesperrt, als Charakter auch. So, und da verliert er auf einmal für mich, obwohl er so ein wichtiger Charakter ist und sich im Laufe der Serie sehr gut entwickelt hat. Am Anfang läuft er nur rum und sagt, Bitch, 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 Bitch. Und später raus ist er einer der wenigen Sympathieträger, die übrig geblieben sind. Und ich finde, er selber hat eigentlich nicht das Ende bekommen, das er verdient hat als Figur. Und darüber habe ich mal keine Gedanken gemacht, weil ich mich mehr auf Walter White konzentriert habe. Und dann wurde El Camino angekündigt und dann hat es so langsam bei mir angefangen, die Schrauben zu drehen. Und so, ja, eigentlich stimmt das irgendwie. Und jetzt habe ich den Film gesehen und ich finde, der Film wirkt wie eine Fokusfolge auf eine Figur aus Breaking Bad.
Ja.
Im Guten wie im Schlechten. Es wirkt wie eine Serienfolge, die extrem lang ist, entsprechend zäh und wenig passiert eigentlich. Gleichzeitig hat sie halt diese Breaking Bad Spannung, diese interessante Erzählweise mit der Kamera, alles was zu Breaking Bad gehört. Ich habe die Folge geschaut.
Die ist sehr witzig.
Ja, der Film ist super auch sehr witzig. Ich habe dabei mehr gelacht als bei den meisten Komödien in diesem Jahr. Und es war wirklich so, dass ich am Ende da saß, ein Gefühl der Zufriedenheit hatte, für Jesse auch, und gedacht habe, ich muss wieder Breaking Bad schauen. Und ich freue mich auf Better Call Saul. Das hatte ich schon verdrängt, wie genial und geil Breaking Bad ist. Ja. Und jetzt habe ich Bock.
Wie viele Staffeln gab es denn jetzt bei Better Call Saul?
Vier. Und das vier auch Staffeln. So schön, genau wie bei Breaking Bad. Die ersten zwei Staffeln sind gut, aber ab der dritten wird's genial. Also wirklich genial.
Okay, weil ich habe die ersten beiden, ich glaube nach, ich weiß nicht, ob die ersten zwei oder ersten drei gesehen habe, aber irgendwie war ich nach der letzten Staffel, die ich gesehen habe, war so, irgendwie
echt?
Geht das nirgendwo hin.
Mhm. Es so. Ist halt eine Anwaltsserie, mehr oder weniger. Es ist ja, nicht Breaking ist, Bad.
Ja, aber es ist keine, er macht halt nicht diese Anwalt-Action, die man von ihm erwartet. Und irgendwie, man denkt immer so, jetzt kommt er, jetzt geht er los. Und dann passiert irgendwie doch nichts. Und er ist halt nicht eher, wie man ihn eigentlich erwartet. Keine Ahnung, es hat mich auf jeden Fall nicht dazu gebracht, zu gucken, wann die nächste Staffel rauskommt. Also ich jetzt gar nicht mehr
weiß. Ich finde Better Call Saul besser als Breaking Bad. Ich gucke das viel lieber.
Was Better Call Saul sehr gut macht, ist, eine meiner Lieblingsnebenfiguren sehr viel Screentime zu geben, nämlich Mike. Und das muss man Better Call Saul zum Beispiel hoch anrechnen. Mike, das ist die Mike-Serie. Also ganz nebenbei, dass es nicht nur Better Call Saul ist, das ist eine Mike-Serie.
Ja. Na, Mike ist Jesse dann.
Ja, ein bisschen. denk nur mal an die, um ein bisschen Videospielüberschlag zu machen, diese geniale Crossover-Szene, sag ich immer, mit dem Trevor aus GTA 5.
Mhm. Was heißt Crossover? Der Typ ist einfach ein Schauspieler, so, ne?
Ja, aber das ist doch er. Das ist doch die gleiche Figur im Prinzip.
Nicht ganz so
crazy.
Du denkst es einfach.
Ja, vielleicht denkst
du es. Ich meine, er funktioniert auf jeden Fall. Es geht in eine ähnliche Richtung, aber er ist auf jeden Fall nicht
Trevor. Der Typ hat auch die krasseste Rolle jetzt. Ich meine, bei Westworld ist er ganz kurz drin.
Habe ich nicht gesehen an der
Stelle? Wer?
Der Schauspieler von Trevor aus GTA. Und bei Walking Dead hat er ja auch eine Rolle.
Stimmt, bei Walking Dead.
Jetzt wollte ich leider aber noch was zu Better Call Saul, El Camino sagen, sonst hätte ich jetzt richtig geil zu Walking Dead überleiten können. Mm. aber was ich halt bei El Camino, wie gesagt, ich fand es gut für das, was es war, aber ich hatte irgendwie, als ich gehört habe, einen Breaking Bad Film, ich habe irgendwie gedacht, da passiert mehr.
Das klingt auch gerade so, als sollte man nicht zu viel erwarten, wenn man euch so reden hört.
Na, also nicht viel erwarten im Sinne von Qualität, würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist schon gut ist von der Qualität, nicht, aber nicht viel von
der... Es ist nicht der krasseste Film aller Zeiten. Also es ist ein Geschenk für Breaking Bad Fans.
Ja, also es ist, okay. Es ist wirklich halt... Also ich hätte halt tatsächlich gedacht, okay, sie fangen jetzt halt an mit dem Ende von Breaking Bad, aber dann erzählen sie halt eine mehr oder weniger neue Geschichte oder bringen was Neues dazu. Und das ist es halt nicht. Sondern es erzählt halt wirklich einfach nur die ganze Zeit weiter, was passiert mit Jesse jetzt in dem unmittelbaren Fallout der Situation, in der er halt ist nach Breaking Bad. So. Und mehr ist es halt auch nicht, bis zum Ende nicht. Dann ist vorbei, so.
Aber ja. Es hat diese hilarious Breaking Bad-Szenen einfach.
Also das auf jeden Fall. Es hat Rückblenden mit vielen beliebten Charakteren, die nochmal auftreten. Ich find's total geil, wie die Freunde von Breaking Bad halt, also da merkst du halt, bei dem einen merkst du richtig, dass der halt jetzt irgendwie 7, 8 Jahre älter ist. Und bei dem anderen, den haben sie wirklich wieder genauso hingekriegt.
Ja, bei den anderen merkst du es wirklich.
Also das ist halt aber total witzig, wie die alle wieder in diese Rollen halt auch wieder drin sind sozusagen. Ja, also wie gesagt, man sollte halt nicht zu viel erwarten. Es ist eigentlich ein Epilog zu Breaking Bad. Ein langer, schöner Epilog, mehr nicht.
Mit sehr, sehr vielen versteckten Hinweisen, aber dem haben wir ja ein eigenes Video gewidmet.
Genau.
Ja.
Genau.
Also wenn ihr ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollt, schaut dieses Video auf Quadratauge. Apropos Erinnerung schwelgen, das geht es mir immer bei Walking Dead. Der Grund ist, wir haben eine Blitzumfrage hier in der Redaktion gemacht. Die meisten
Leute. Das ist eine billige Überleitung. Mhm. Apropos bla 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 und dann einfach das nächste Thema, das kannst du mit allem machen. Apropos Aprikosen, in Walking Dead gefällt mir das auch immer sehr, sehr cool.
Ich fand, das war eine coole Überleitung. Nachdem du sie dir selber versaut hast, nicht mit Walking Dead.
Ja, okay.
Aber das Ding ist halt bei Walking Dead, wenn man nämlich Leute so fragt, ich weiß nicht, wie es dir geht, du wirst es uns gleich sagen. Man hat Walking Dead immer nur bis zu einem gewissen Punkt gesehen und dann aufgehört. Bei mir war es, ich glaube, 8. Staffel, also ganze 8. Staffel habe ich gesehen und dann war es durch. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt.
Das ist ein Nullenpunkt.
Ach, echt?
Ich habe nie Walking Dead gesehen, gar nicht, komplett nicht.
Aber du siehst aus, als würdest du da mitspielen gerade.
es hat mich nie gecatcht. Also ich habe auch, glaube ich, Walking Dead auch erst mitbekommen, da gab es auch schon irgendwie so ein paar Staffeln. Und irgendwie sah es nicht so interessant aus für mich.
Okay. Also ich fand, für mich ist Walking Dead, ich zähle, glaube ich, die ersten Staffeln zu meinen absoluten Lieblingsstaffeln aller Serien.
Was sind die ersten Staffeln?
Bis
4?
Ja, bis eine bestimmte Person stirbt. Danach ist es dann, fand ich es weniger interessant. Ich würde sagen, bis 4 war es noch sehr gut. Meine Lieblingsstaffel ist eine, die alle hassen, nämlich 2. Oder viele hassen. Mhm. Also viele sagen ja, 2 war viel zu viel Drama und so und nicht so viel richtig. Aber 2 war für mich das Beste. Weil um 2 ging es halt wirklich um diese Konflikte halt mit Shane, mit Laurie, mit Rick. Und da sind richtig starke Charaktermomente drin. Ich fand Staffel 2 viel besser als 1 und auch besser als 3 und 4. Aber ich weiß, dass es eine unpopuläre Meinung ist.
Ich find die zweite jetzt nicht so gut. Also die spielt an der Farm, nur zur Erklärung. Das ist übrigens eine krasse Zombie-Serie. Die erste Stadt doch in der verlassene Städte und so, ne? Zweite Staffel auf einmal nur an der Farm. Einfach nur auf der Farm.
So billig, wie es nur geht. Aber was da passiert auf dieser Farm?
Ja, aber das Ding ist, das hat auch einen einfachen Grund. Die erste Staffel ist sehr aufwendig und sehr teuer gewesen. Die hat der Oscar-Preisträger Frank Darabont produziert, der unter anderem Shawshank Redemption und The Green Mile und sowas gemacht hat. Und der ist dann aber, hat sich zerstritten mit AMC, mit dem Fernsehsender, weil er mehr Geld wollte für die nächste Staffel, damit es noch weitergeht. Die wollten aber, nee, das muss weniger kosten. Und dann.
Ja, das ist halt auch irgendwie natürlich fragwürdig.
Das ist sehr fragwürdig. Die haben nämlich die Trainees und Walking Dead Staffel, also zwischenzeitlich haben sie für 4 Millionen eine ganze Staffel gedreht. Für 4 Millionen. Es gibt einen Independent-Film wie Garden State, kostet 5 Millionen in den USA. So wie kostet ein kleiner Film. Und die haben eine ganze Staffel damit gedreht, mit billigsten Mitteln, haben aber, ich muss zugeben, die machen das Beste draus. Mhm. Und das mit der Farm ist cool und interessant, aber geht für mich, ist mir viel zu lang und der Payoff gefällt mir auch nicht. Aber eine der besten Folgen ist da drin.
Ja, aber pass auf, das Ding ist halt, damals bei der Farm, da waren die Charaktere noch gut genug, die hatten, also tief genug und sie hatten noch genug Dinge, die sie erreichen konnten, dass ich Motivation hatte, mit denen ich mich identifizieren konnte, weißt du? Da fand ich es noch schade, wenn jemand stirbt. Mhm. Und der Grund, warum ich dann in der 7. Staffel irgendwann aufgehört habe, ist halt einfach, irgendwann sind halt einfach alle so abgefuckt und alle haben so viel Scheiße erlebt, dass ich mir halt einfach denke, ey, Junge, ich glaube, wenn dich jetzt ein Zombie frisst, ist es eigentlich okay für dich.
Wir haben jetzt vergessen zu erzählen, warum wir überhaupt über Walking Dead reden. Die 10. Staffel hat angefangen.
Das stimmt.
Die 10. Staffel hat angefangen, wir wollten drüber reden, haben gemerkt, aber keiner von uns hat geguckt.
Ja, wir haben drüber geredet und haben halt nur gemerkt, dass wir alle zu irgendeinem bestimmten Punkt ausgestiegen sind. Ja.
Aber mein Kumpel Yves von Movie Pilot, der ja super Spezialist in Walking Dead ist, schwört Stein und Bein, dass ab der 9. Staffel alles wieder gut wird. Die 9. Staffel war richtig geil und jetzt halt die 10., es geht weiter. Und ich höre das immer wieder. Und deswegen wollen wir die Frage aber auch gerne an euch noch so ein bisschen auslagern. Weil von euch haben bestimmt viele Walking Dead weiter gesehen als wir oder haben jetzt einen Eindruck davon. Und unsere Frage an euch ist mega simpel. Lohnt sich es weiter zu gucken?
Das ist ja auch so eine Serie, die irgendwie einfach immer weiter und weiter und weiter geht.
Das hört nie auf. Das Ding ist so fucking erfolgreich. Es kostet wenig Geld. Ist immer noch die erfolgreichste Kabelserie in den USA. Also die Zuschauerzahlen gehen zwar runter. Aber nachdem Breaking Bad eben nicht mehr da ist, ist bei Kabelsendern nichts erfolgreicher als Walking Dead. Das spielt einfach so viel Geld ein, dass sie das noch ewig weitermachen werden. Es gibt kein Ende in Sicht.
Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es mir The Walking Dead so ein bisschen verleidet hat. Weil wenn du eine Geschichte hast, die kein Ende hat, dann erzählst du eine Geschichte um der Geschichte willen. Und weiß ich nicht, ich möchte auch irgendwann, dass eine Geschichte mal zu Ende ist, dass ich mich auf was Neues einlasse.
Ich glaube, das war halt auch so ein Punkt, dass als ich halt Walking Dead auch so mitbekommen habe, dann gab es halt auch schon viele Staffeln und es wirkte halt so, als würden sie immer eine oben raufklatschen und den Turm einfach immer größer machen.
Ja, der Plot unterscheidet sich halt auch nicht genug. Also zumindest über viele Staffeln hinweg war es halt immer, hier sind wir sicher, oh, hier ist voll schön, oh nein, irgendwas passiert, scheiße, wir müssen weiterziehen. Also es war halt wirklich immer das Gleiche. Dann natürlich, als sie dann Negan als Charakter eingeführt haben, zum Beispiel, gab es da vielleicht so ein paar neue Impulse. Was mir im Endeffekt das Genick gebrochen hat für Walking Dead, ist halt, dass die Autoren scheinbar ihre Charaktere extrem überschätzen. Weil es wurde spannender mit Negan und es gab wieder so ein bisschen was, okay, das ist anders, das könnte cool sein. Aber dann kommt halt immer, dann gab es halt einen Moment in Staffel 7, wo es halt gerade extrem spannend wurde. Ich so, okay, krass, jetzt gucke ich wieder Walking Dead, jetzt bin ich drin. Nächste Folge, Origin Story von einem Nebencharakter. Die ganze Folge lang Origin Story. Und das machen sie öfter, dass sie einfach eine ganze Folge dann irgendwie über einen Charakter erzählen. Einfach so, wie kam er jetzt zu diesem Punkt oder wie erging es ihm bisher? Ich halt einfach sage, sorry, so gut sind eure Charaktere nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Wenn ein Game of Thrones das bei einem Tyrion macht oder so, okay, Alter, gucke ich mir auch eine Staffel über ihn an. So, weil er ein guter Charakter ist. Aber in Walking Dead, nein.
Das du sagst aber einen wichtigen Punkt. Das macht Game of Thrones nicht. Game of Thrones hat viele Charaktere mit einzelnen starken Geschichten. Und was Game of Thrones macht, ist, sie verweben das. Ja, das eine hat mit dem anderen so zu tun und so weiter. Es geht immer weiter. Walking Dead ist so, wir haben dir jetzt gerade was Spannendes erzählt, vergiss es mal, nächster Charakter, seine Vergangenheit. Lost hat sowas Ähnliches gemacht, aber cooler. Die haben eine aktuelle Handlung in der Gegenwart gemacht, Flashbacks gezeigt, die zeigen, warum der Charakter so reagiert in der Zukunft, wie er reagiert. Das macht total Sinn und die Handlung geht trotzdem weiter. Das macht Walking Dead nicht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Da hatte ich die Handlung ganz kurz und dann kommt eine Origin-Story, die dich nicht interessiert. Dann kommt noch eine Nebenstory, die dich nicht interessiert. Und zwei Folgen später geht's endlich weiter und der Payoff ist auch noch scheiße.
Ja, das ist genau das Problem.
Und du hast das gesagt mit dem Repetitiven, also dass es sich eigentlich dieser ewige Kreislauf zwischen Flucht, Ankommen, Etablieren und dann geht's doch wieder von vorne los. Und das ist einer der Gründe, warum eben die neue Staffel, so neun ist sie ja nicht mehr, die Staffel 9, die beste ist seit langem, weil sie diesen Kreislauf durchbrechen.
Okay.
sie etablieren mehrere Stützpunkte.
Ja.
Und das sind dann auch feste Punkte in der Geschichte und es geht immer hin und her zwischen diesen.
Und, ja gut, so deutlich ist das Ergebnis dann auch nicht, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall klar, nein.
Ja, was heißt klar? Also
Moment.
Es ist 60-40%.
Ja, also 61,3% sagen nein und 37,5% sagen ja, schaut weiter.
Was macht ihr? Schaut ihr weiter?
Also bei mir wäre es jetzt ja schon ab Staffel 7, also ich müsste ja ab Staffel 7, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dich halt fragst, quäle ich mich jetzt da durch, um halt irgendwann, dass es irgendwann wieder gut wird oder nicht.
Weißt du, wie ich es bisher gemacht habe? Also ich finde ab der Staffel 4 fand ich es nicht mehr gut.
Vielleicht schaue ich mal mit 1,5-facher Geschwindigkeit oder so.
Was ich gemacht habe, was ich bei Staffel 7, bei Staffel 8 gemacht habe, ist, ich habe es geguckt, als die Staffel weitestgehend schon online war, also legal natürlich, und habe dann die Folgen nachgeholt. Und so geht es. Also kann man es weggucken nebenbei. Mhm. Teilweise habe ich Hearthstone dabei gespielt. Rick wird verstehen, warum. Mhm. Hearthstone ist einfach deutlich besser als Walking Dead gerade. Aber es ist so soapig im Endeffekt mit den Charakteren und was da passiert, dass man sich so denkt, so, ja gut, jetzt irgendwie will ich ja schon wissen, wie es weitergeht. Und dann
guckst du. Aber das ist ja genau das, was Staffel 2 für mich hatte und jetzt dann das später nicht mehr, weil ich einfach mich mit den Charakteren nicht mehr identifizieren konnte, weil ich mir dachte, warum, was will der jetzt überhaupt noch? Der hat doch eh alles verloren. Das ist doch alles für den Arsch.
Ich muss halt gestehen, der Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn jetzt mit Watchmen eine neue Serie anfängt, die super gut ist, Ende des Monats kommt His Dark Materials, das will ich gucken, dann fängt bald The Witcher an. Also was soll ich denn noch in meiner Freizeit alles noch gucken?
Mein Pile of Shame ist groß.
Siehst du, ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich kann nicht mehr zocken.
Oh. Ja, weil ich zocke ja auch noch. Ich frage mich, wann guckt ihr die ganzen Serien? Arbeitet ihr etwa nicht, wenn ihr arbeiten müsstet?
Das klingt nur so. Ich sage mal, ich habe so einen riesen Pile of Shame. Ich gucke so wenig, ich kann das Leuten teilweise gar nicht erzählen. Das ist schon peinlich. Also gerade bei Filmen.
Stimmt,
also,
oh Gott, Mandalorian haben wir auch vergessen. Das kommt ja auch noch.
Das haben wir aber
später.
Als Thema.
Das kommt heute. Ja gleich noch.
Das kann man später, schon mal sagen. Oder? Es geht heute auch um Mandalorian, die nächste Serie, die man unbedingt gucken muss. Ja. Oh mein Gott. Ja, es wird
ja, aber was machen wir jetzt mit Walking Dead? Also
eine Serie, die auf meinem Pile of Shame war.
Ja.
Und die ich nur geguckt habe, weil die Emmys gesagt haben, Game of Thrones hat zwar den Abstand meisten Nominierungen und neuen Rekord und so weiter. Aber die zweitwichtigste Serie bei den Emmys dieses Jahr war Fleabag. Eine britische Serie, die nur 2 Staffeln hat und auch nicht weitergehen soll. Und die erste Staffel ist schon 3 Jahre alt. Also sie haben 3 Jahre Zeit gehabt, haben sich überlegt, oh, jetzt habe ich doch eine Story für eine zweite Staffel, hat die gemacht. Ich komme jetzt auf den Namen der Schauspielerin nicht mehr.
Phoebe Waller-Bridge.
Phoebe Waller-Bridge. Und ich habe Fleabag geschaut und das war so gut. Ich habe das morgens angefangen, weil unsere liebe Kollegin Laura, die jetzt gerade im Chat sitzt, die ja Quadratauge betreut.
Sie sitzt im Chat.
Sie ist gerade im Chat, sitzt sie.
Also im Computer drin quasi.
Laura hat mich dazu genötigt. Ich möchte wirklich sagen genötigt. Ich wollte nur auf meiner Switch Skyrim spielen. Ich wollte sonst nichts tun. Sie hat mich genötigt, mit ihr jetzt Fleabag zu schauen.
Ja.
Und ich muss zugeben, ich habe fast gar nicht mehr Skyrim gespielt. Und an einem Tag beide Staffeln durchgesuchtet, ist aber auch jeweils nur 6 Folgen. Kann
genau, ist glaube ich von BBC.
BBC.
Und deswegen sind, also die haben ja bei Sherlock auch jetzt so, keine Serie gemacht,
jetzt,
die 22 Folgen
jetzt
hat
wieder
oder so.
Erzähl mir mal einmal genau, worum geht's da? Mach mal eine Inhaltsangabe.
Bei Fleabag geht's um eine Frau Mitte 30, die viele Probleme mit ihrer Familie, mit ihrer Schwester, mit ihrer besten Freundin hat, sag ich mal. Und es erinnert ein bisschen an Californication, wenn man das noch kennt, mit Hank Moody, nur ohne den ganzen Sex. Es ist viel mehr on point. Es basiert auf einem Theaterstück, nämlich von Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge selber geschrieben und alleine gespielt. Das hat auch Fleabag heißt. Was übersetzt so viel heißt wie
Flohsack.
Ja, danke. ein Lotterlieschen, würde man im Deutschen sagen. Ein Lotterlieschen, also eine
Sag
Frau, die ein bisschen... Hä?
Das Wort sagt mir nichts, das habe ich noch nie gehört.
Eine Frau, von der andere Leute behaupten, dass sie, ich glaube...
Ein Flittchen.
Nein, Flittchen finde ich zu hart. Finde ich. Aber ist ja egal, es geht in die Richtung. So wie Hank Moody. Es wird ein bisschen, als würde sie sich...
Immer noch ein Fragezeichen.
Ja, ein bisschen, ja.
Es wird ein bisschen, als würde sie sich, um ihre emotionalen Probleme zu bekämpfen, durch die Welt vögeln. Wirkt es. Aber ist es de facto nicht, weil sie schläft in der ganzen Serie vielleicht mit 4 Leuten oder so. Mhm. Das ist gar nicht so. Ja?
Ein normaler Nachmittag.
Ja, aber es ist nicht... Also eine Folge Sex and the City hat mehr zu bieten als Fleabag.
Ja gut, Sex and the City heißt ja auch Sex and the City.
Eben.
Ja, zwangsläufig. Aber Fleabag heißt ja auch Fleabag, das heißt ja was Ähnliches.
Okay.
Wenn man drüber nachdenkt. Aber ist egal. Fleabag ist von ihr selber geschrieben, alleine gespielt ursprünglich. Habe ich dann aber bei der Serie gemerkt, weil ich mich teilweise gewundert habe, wie geil das geschrieben und gespielt ist. Weil diese Dialoge, das ist ja ähnlich wie bei House of Cards, die vierte Wand wird durchbrochen, permanent. Also sie fängt ab Sekunde 1 an, mit dem Zuschauer zu reden.
Nur von ihr, also
nur von
ihr, Fleabag.
Nur sie selber. Mhm. Und sie redet mit dem Zuschauer und das ist so on point geschrieben, zum Beispiel, als sie jemand fragt, ob er mit ihr ein Date haben will. Und sie dann zum Zuschauer schaut und sagt, yes, und sie guckt ihn an, yes. Aber in so einem perfekten Timing, wo ich mich dann als jemand, der Drehbücher schon gelesen hat, wirklich frage so, wie hat denn die das ins Drehbuch geschrieben? Das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, weil da steht da so, yes, dann steht da off-text, Yes. So, und dann muss aber ihr jemand, dachte ich, sehr gut erklärt haben, wie dieses Drehbuch gemeint ist. Ist es in Richtung
Comedy? Und,
Es ist Dramedy.
Weil Comedy ist auf jeden Fall super schwierig zu schreiben.
Ja.
Also das Drehbuch, weil es geht ja sehr viel um Timing und sowas.
Richtig.
Da ist es, glaube ich, auch teilweise auch wirklich besser, wenn die Person, die das schreibt, dann da auch mehr hinter steht.
Ein großer Schauspieler hat mal gesagt, und ich komme nicht drauf, wer es war, hat mal gesagt, es ist schwieriger, einen Menschen zum Lachen zu bringen, als zum Weinen zu bringen. Und ich möchte behaupten, dass Fleabag zu den wenigen Sachen gehört. Danke. Ich möchte behaupten, das ist ja einfach ein Witz.
Ich könnte mir vorstellen, dass es gesagt hat.
Wir können nicht das Gegenteil beweisen.
Eben.
Aber es ist so, Fleabag hat zu den wenigen Serien, die beides schaffen. So wie Scrubs zum Beispiel. Du lachst, aber du weinst auch. Also es ist wirklich sehr emotional. Es geht richtig. Long story short, Fleabag ist wirklich fantastisch. Hat überall abgeräumt, wo es nur abräumen kann. Best Writing, Best Actress, Best
Kennt
Comedy Series.
Kennt man die irgendwoher, die Schauspielerin?
Leider das habe ich mich auch gefragt, weil die tatsächlich in ihrer Filmografie einiges drin stehen hat. Aber es gibt eine Rolle, wo jetzt, glaube ich, alle sie herkennen. Und das ist ausgerechnet der Roboter L337 in Solo.
Ach echt, das war sie?
Das ist Phoebe Waller-Bridge.
Ah.
Und da hat man ihr keinen Gefallen getan. Und deswegen war ich so, ach Gott, die
ich finde
den
gar
das.
Nicht so schlimm, wie viele sagen.
Weißt du, wen
ich gesehen?
Aber eine der Schauspielerin aus der Serie könntet ihr kennen, nämlich die Olivia Colman, die gerade erst einen Oscar gewonnen hat für The Favourite. Sie spielt eine Nebenrolle, sie spielt die Schwiegermutter. Nicht Schwiegermutter,
ist sie die Königin Favourite?
Ja. Königin.
Mhm.
Und die spielt das so gut. Es ist unglaublich. Ich liebe auch alle Schauspieler in dieser Serie. Ich bin wirklich begeistert. Uneingeschränkte Empfehlung von mir. Definitiv eine der besten 5 Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Perfekt geschrieben.
Eine der 5 besten.
Ja, das klingt so. Ich
das
weiß,
garantiert in der Top 100 dieser Woche.
Ja, stimmt, das klingt so. Aber
das ist auf jeden Fall eine Serie, die ich gesehen habe. So viel kann ich euch sagen.
Wo kann man das denn gucken?
Ich habe viele Serien dieses Jahr gesehen. Amazon Prime. Ah, zwar exklusiv für Amazon Prime.
Ich will vielleicht noch eine kleine Einschränkung dazu tun. Also, es ist eine Comedy-Serie mit Drama-Elementen, die auch dann gegen Ende immer ernster wird. Der Humor ist eventuell nicht was für jeden. Das ist so ein Cringe-Humor manchmal. So diese awkward Alltagssituation.
So wie Jerks.
Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Und um die Einschränkungen wieder einzuschränken, ich mag solchen Cringe-Humor eigentlich gar nicht, weil ich da sehr anfällig bin.
Aber es ist so Fremdschämen, dass du halt nicht hingucken kannst, oder?
Ja, so ein bisschen so, also kennst du diese, keine Ahnung, so peinliche Situation beim Familiendinner?
Ich weiß halt, dass ich sowas überhaupt nicht mag im Film, so Fremdschäden, gucke ich halt weg, wirklich.
Aber du schämst dich und dann sagt die Fleabag irgendwas und du denkst so, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt und musst dann lachen. Also,
okay.
Also guck dir vielleicht die erste Folge mal an.
Auf jeden Fall. Szene, du weißt ab der ersten Szene, ob es dein Humor ist oder nicht.
Hast du Californication gesehen?
Szene. Nee.
Weil das ist halt mein Selling Point. Weil ich halt Californication absolut liebe.
Ich liebe Californication inklusive der vierten Staffel. Also vierte Staffel ist für mich das beste Serienende, danach geht's bergab. Aber es ist wie Californication, nur die guten Dramedy-Folgen. Also wo es wirklich auch emotional wirklich gut wird. Insofern ist es so wie Californication nur in England. Um nur mal ein Humorbeispiel zu bringen. Es ist wirklich extrem gut beobachtet, wie Menschen funktionieren. Sie begegnet ihrer Stiefmutter wieder, also der Coleman. Und sie sagt schon zum Zuschauer, sie ist nicht böse, aber im Englischen, she's a cunt. So, und dann denkst du, du erwartest das Schlimmste und ich übersetze das halt nicht. Sie erwartet das Schlimmste, also du als Zuschauer erwartest das Schlimmste und dann ist sie mega freundlich zu ihr. Also richtig, aber auch so oberflächlich freundlich. Und so länger die Szene geht, umso mehr verstehst du die Feindschaft zwischen den beiden. Die sind beide super freundlich zueinander. Und gleichzeitig beschießen sie sich gerade wie zwei Kriegsschiffe. Und das ist so gut gespielt und on point, wirklich selten so gut gesehen. Und Top 5 Serien klingt schwach, aber ist eigentlich sehr stark, weil ich dieses Jahr sehr gute Serien gesehen habe, wie Dark Crystal. Und deswegen ist das, weiß ich noch nicht genau, wo ich sie einordnen soll. Ich find's genial ist es in jedem Fall. Und für alle Sherlock-Fans da draußen, da gibt's ja sehr viele, der gute Mann, der Moriarty gespielt hat, Andrew Scott, spielt in der zweiten Staffel eine sehr wichtige Rolle. Die Rolle, die im Internet, in Google eingegangen ist als der Hot Priest. Er spielt einen Priester, der Hot Priest, der halt heißt es, aber offizielle Rollenbeschreibung ist einfach nur The Priest.
Also 4 Kochmützen, 4,5.
4,5 von 5 kriegt die Serie von mir. Oder 9 von 10. 9 von 10.
9 okay? von 10, 9 okay, von 10 das ist eine Ansage.
Und Andrew Scott ist genial da drin. Er ist wirklich genial. Wer Moriarty mag in Sherlock, muss Fleabag sehen. Muss die erste Staffel gucken und muss die zweite Staffel gucken.
Kommen wir zu unserer letzten Serie.
Das ist eine scheiß Überleitung.
So. Ja, jetzt hatte ich ja keinen Stoff. Ja.
Also ich fand die toll.
Ich sag euch, Rick und ich, das funkt einfach.
Haben wir schon gesagt, wie jetzt das Verdict ausgegangen ist? Nee, ne?
Wie viel Kochnutzen? Was?
Welches nee, von The Walking Dead.
Ja, nein. 40 zu 60.
Also, doch, das
nein,
haben wir gesagt.
Das ist das Ergebnis.
Ah, nein,
das
okay,
haben wir, das haben wir gesagt, doch.
Ja. 40% ja, 60% nein. Was ich genau. trotzdem als einen überraschend hohen Wert empfinde.
Ja.
Immer noch 40% ja. Also, ja. Walking Dead ist auch mein Eindruck immer noch sehr stark da draußen. Nur haben sehr ja. viele Leute aufgehört, es zu gucken. Es haben halt sehr, sehr viele Leute. Das ist wie bei Pokémon Go. Ja. Lange Zeit die erfolgreichste App der Welt.
Ja.
Spielt nur noch 10% im Verhältnis zu den besten Zeiten. Nur noch 10%. Und es macht immer noch nee. Am meisten... Hä?
Die machen doch gerade richtig viel Kohle.
Das eben. Ist das Ding. Es spielen nur 10%, also von den absoluten Zahlen, was sie jemals an Spielern erreicht haben,
ach so,
spielen
okay.
nur noch 10%. Aber diese 10% spielen das halt hardcore und immer noch. Und die geben halt irre viel Geld auch in dem Spiel aus.
Mhm.
So, und deswegen immer noch super erfolgreich. 10% dieser Pokémon Go-Spieler.
Man muss aber auch sagen, die absoluten Zahlen bei Pokémon Go waren ja auch nochmal ganz was
ja,
anderes.
Ja,
deswegen ist 10% wahrscheinlich immer noch enorm.
Das ist wie bei Walking Dead, das worauf ich hinaus. Bei Walking Dead ist doch genauso. Wie viele Leute haben jemals Walking Dead gesehen?
Also wenn,
hier am Tisch
mit anderen Worten, wenn Walking Dead Microtransactions einführt, dann werden die reich.
Ja.
Pay to win. Dann
das wäre quasi so, als wenn sie eine Geldwäscherei am Start hätten.
Würde aber auch
kommen wir jetzt zu unserer nächsten Serie.
Merchandise bei Walking Dead geht, glaube ich, auch sehr gut tatsächlich.
Jetzt ganz ehrlich, jetzt nimm die Überleitung auch an.
Geldwäsche?
Ja.
Achso, Geldwäsche. The Laundromat. Netflix. Ich habe es gesehen. Ich glaube, keiner von euch, ne?
Richtig.
Man sieht es gerade hinter dir auf dem Fernseher ganz kurz. Jetzt ist schon Star Wars. Auch Geldwäsche. Davor war Gary Oldman kurz zu sehen und Antonio Banderas. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um es in dem Film zu kapieren. Erst gegen Ende habe ich es kapiert. Das ist eine Verfilmung des Falls, der in Deutschland angefangen hat, also dass er groß wurde, die Panama Papers, die 2016 aufgedeckt worden sind. Das ist der Film dazu. Das Besondere von Steven Soderbergh. Der große Indie-Filmer, der aber auch Sachen gemacht hat wie Ocean's 11, alle Filme. Die kennt man noch am ehesten. Aber auch besonders viele, viele, viele kleine Filme. Ich glaube, Magic Mike ist auch von ihm. Sehr oft, es sind diese typischen Indie-Filme mit diesen sehr guten Beobachtungen, wie Menschen funktionieren, aber auch sehr ruhig erzählt, sehr langsam geschnitten. Und da ist ein bisschen das Problem bei diesem Film. Es ist so ähnlich wie The Big Short, wenn ihr den noch kennt, der bei den Oscars so abgeräumt hat, mit Steve Carell und Christian Bale. Und auch hier wird die vierte Wand durchbrochen und die Erzähler dieses Films sind die zwei Anwälte, die auch in dem Film genauso heißen wie in Wirklichkeit. Fanaka und Mossack, glaube ich, oder so ähnlich. Und die zwei sind eben hauptverantwortlich für diese Panama Papers Geschichte. Die haben sehr viel Geld gewaschen, Milliarden, mit ja Offshore halt, wie man das so kennt, wo man das Geld in Cayman Islands parkt. Das, genau das ist das. Ich war vom Trailer sehr angetan. Der war sehr, soll ich sagen, kurzweilig geschnitten, extrem witzig. Wie die zwei mit der Kamera reden, ist super, ist auch im Film super. Besonders gut gespielt von Gary Oldman. Wenn man den Film selber sieht, ist aber extrem zäh. Ist
okay, extrem das sieht zäh. Null so aus von dem Trailer.
Ja, stimmt. Ja,
also der Trailer ist schnell
und sieht
cool.
total prägnant und...
Wie The Big Short.
Ja.
Ja, und das
ich
ist der Film nicht.
Den Trailer super seltsam, weil vom Look ist es so ein bisschen an Wes Anderson angelehnt.
Ja, ja.
So sehr bunt. Poppig. Mhm. Und dann hat es die Panama Papers zum Thema. Ja. Ist man da nach dem Film in irgendeiner Weise schlauer
ja,
als
man,
vorher,
man
wenn man jetzt nicht so ganz aufgepasst hat, was war jetzt mit den Papers?
Es ist sehr gut wie The Big Short im Erklären, was eigentlich passiert ist, weil die sehr okay. viel mit Metaphern arbeiten. Der Film fängt schon an mit, sie erklären anhand von Steinzeitmenschen und wie sie Sachen miteinander gehandelt haben, warum Geld notwendig ist überhaupt. Und das machen die wirklich sehr gut. Ich würde auch behaupten, alle Szenen in dem Film, und dafür lohnt es sich zu gucken, mit Gary Oldman und Antonio Banderas, sind richtig toll. Die reden die ganze Zeit mit der Kamera, das sind immer One-Shots, sie laufen rum, die Kulisse wechselt, während sie reden und rumlaufen. Das ist wirklich cool gemacht. Und dann bricht der Film halt ein, weil er extrem zäh erzählt ist. Hat einen coolen Starcast, Meryl Streep, Peter Cromwell, David Schwimmer von den Friends, der T-1000 aus Terminator 2 spielt auch mit. Alles in kleinen Nebenrollen. aber das fühlt sich an auch wie so eine Episodengeschichte. Also ganz viele kleine Episoden. Es gibt keine Einfigur, der man durchgehend folgt. Man folgt noch am ehesten Meryl Streep, aber die wird dann auch irgendwann aus den Augen verloren. Am allerersten sind die zwei als Erzähler, halt von Anfang bis Ende fungieren sie. Und ganz am Ende ist der Film halt sehr stark ein sehr fast schon billiger politischer Appell. Finde ich leider nicht so gut gelungen. Fühlt sich leider sehr zäh an. Ich würde es trotzdem empfehlen. Was ich interessant als Beobachtung finde, ich habe den geguckt und habe mich die ganze Zeit gefragt, was für ein Akzent spricht denn Gary Oldman da? Er spricht einen ganz harten Akzent, das hört man auch schon im Trailer, und man weiß nicht so richtig, was es sein soll. Ich dachte, ist das jetzt ein Russe? Ist das vielleicht ein Schweizer? Und dann googelt man das, es ist ein Deutscher. Er kriegt das deutsche Z nicht hin, also Z-Germans. Er redet ganz anders und leider funktioniert das in dem Moment, wo ich das wusste, nicht mehr für mich, was Gary Oldman da spielt, obwohl Gary Oldman super spielt. Hm. Er kriegt aber den Akzent nicht gefälscht.
Aber was muss ich denn mögen, damit ich das mag?
The Big Short. Aber du musst, aber es ist der schlechtere Big Short.
Da habe ich geschlafen.
Dann wirst du bei dem erst recht einschlafen, weil The Big Short ist ja wirklich so flott geschnitten teilweise, wie der Trailer suggeriert.
Hast du The Big Short gesehen? War, also ich war sehr müde, muss ich sagen. Mhm. Ich fand ihn nicht schlecht. Ja, aber ich war sehr müde.
Wenn ich auf Ursachenforschung gehe, woran das liegt, dass der Film so ist, komme ich ganz schnell darauf, weil Steven Soderbergh unter einem Pseudonym auch Kamera gemacht hat und auch den Film geschnitten hat. Und es gibt beim Film ja die goldene Regel, der Regisseur darf zwar mit im Schneideraum sitzen und bestimmt natürlich über den Schnitt, aber er schneidet den Film nicht. Mhm. Die Produktionsstudios verlangen normalerweise, dass ein richtiger Cutter den Film schneidet, weil richtige Cutter machen die harten künstlerischen Entscheidungen, dann wird auch viel weggeschmissen und der Film halt so straff und cool, wie er eigentlich sein muss. Das heißt ja immer, ein Film entsteht im Schnitt. Das liegt eben daran, weil der Editor den Film auch so zusammenschneidet, wie sich's gehört. Und nicht, weil der Regisseur da sitzt und sagt, nee, ich will das jetzt so und macht alles, was er will. Wenn er das macht, werden Filme in der Regel zäh, weil die Probleme haben, sich von ihrem eigenen Material
zu
trennen.
Kill your darlings.
Kill your darlings. Das ist extrem schwer, wenn du das Material selber gedreht hast. Und das merkt man in diesem Film an. Also Soderbergh erzählt den Film so langsam und das ohne eine klare Hauptfigur, dass er nicht funktionieren kann. Und ich wundere mich, dass das durchgewunken worden ist. Aber das gleiche Phänomen, was halt Netflix macht, sie haben den großen Namen Steven Soderbergh, schmeißen ihm Geld hin, er kann einen riesen Starcast machen und dann denkt so, okay, also nur auf dem Papier ist der Film Oscar nominiert. Mhm. Wenn du ihn gesehen hast, nee, leider nicht, aber immer noch sehenswert. Das ist eine gute Frage. Bei Netflix ist das so, die haben viel Geld, aber die haben deswegen viel Geld, weil sie viele Schulden machen. Netflix nimmt sich sehr viel Geld.
Es gibt ja sau viele Firmen, die einfach riesen Schulden machen und irgendwie kannst du nicht ewig weitermachen.
Netflix gibt mehr Geld aus, als sie überhaupt Geld einnehmen. Und Geld einnehmen ist ja nur Umsatz, kein Gewinn. Ne? Mhm. Aber der Wachstum ist riesig. Das Problem ist, das sind ja die Punkte, noch da, wo der Wachstum einbricht, also jetzt nicht negativ wird, aber weniger als erwartet, in dem Moment sinkt schon die Netflix-Aktie. Also es ist halt wirklich so, Netflix setzt auf Expansion. Und dadurch, dass sie so viel expandieren, kommen halt auch viel geile Sachen raus. Und manchmal halt leider nicht. Das war auch einer dieser Filme, die risikoreich sind. Aber besser als irgendeine 0815-Komödie. Also Netflix hat ja auch gemerkt, die ganz schlechten Sachen funktionieren gar nicht mehr. Sowas wie Adam Sandler funktioniert super. Und die Oscar-Contender, wie Irishman zum Beispiel, der ja demnächst kommt, die funktionieren auch super. Die werden toll angenommen. Lasst uns ein bisschen runterfahren, haben sie ja schon vor ein paar Monaten gesagt. Wir machen jetzt wieder mehr Premium-Content. Und der Film fühlt sich so an.
Also, und wir verbieten das Teilen von Accounts.
Was?
Na, sie wollen ja das Teilen von Accounts angeblich einschränken.
Würde ich an ihrer Stelle auch machen.
Es teilt ja jeder seinen Netflix-Account, oder? Also ich glaube, theoretisch ist es eigentlich sogar jetzt schon verboten.
Ja, das mag sein. Aber ich habe viele User zu Hause bei mir.
Also ich teile das natürlich nur meinen Mitbewohnern und Familienmitgliedern, das ist ja völlig klar. Aber jeder außer mir.
Ja klar, du meinst den 4K-Account.
Du kannst ja irgendwie vier Leute da.
Genau, das ist auch der teuerste. Und wenn ich das richtig...
Genau, du hast vier Zugänge, aber du darfst nur mit deiner Familie oder mit Mitbewohnern oder Haushalt teilen.
Ja. Und das wollen sie auch teurer machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Netflix will ja seine Preise erhöhen und das ist, glaube ich, auch das Abo-Modell, was dann teurer wird.
Ja.
Also, was dann wahrscheinlich auch am meisten nutzen.
Umgekehrt muss man mal sagen, ich bin aber auch so eine Netflix-Hure. Das klingt gerade alles so kritisch, aber ich liebe halt Netflix. Also ich liebe es, Geld auf Netflix zu schmeißen und zu sagen, bespaß mich, App, weil die App die beste ist von allen Streaming-Anbietern. Netflix hat mit die besten Exklusivserien. Ich liebe halt Netflix. Ich gucke am liebsten und bequemerweise Netflix, wenn ich ehrlich bin. Und dann ist es halt so.
Und vor allem habe tatsächlich ein bisschen Sorge mit den ganzen Streaming-Plattformen, die jetzt eben noch on top kommen. Also Disney Plus kommt bald.
Ja, das ja. ist so ein Punkt dann auch für später. Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, mir Disney Plus zu holen.
Warum nicht?
Also ich möchte nicht 10.000 Abo-Modelle haben und alle setzen ja auch irgendwie gerade auf Abo-Modelle und ich möchte nicht, dass einfach irgendwie im Monat 200 Euro weggehen für Plattformen, wo ich dann eh nicht reinschaue, weil Netflix teile ich auch ganz fleißig, also gucke ich bei jemand anderen mit. Und Amazon Prime, glaube ich, hatte ich auch nur wegen Pakete, weil wir relativ viel beruflich halt irgendwie so Sachen bestellen. Ich weiß halt, dass ich es nicht wirklich nutzen würde. Ich würde es halt dann vergessen, wieder abzubestellen. Und dann zahle ich da ewig halt weiter. Und deswegen würde ich da gar nicht erst reingehen, weil ich weiß, ich würde halt eine Serie gucken, danach müsste ich einfach direkt sagen.
Der Vorteil von Disney Plus ist, es ist nicht ganz so teuer. Also es kostet...
Ich glaube die Hälfte von Netflix.
Ja.
Oder weniger auf jeden Fall.
Weniger.
Weil sie sehen sich als, sie sind wenigstens einer der wenigen Streaming-Dienste, die sagen, wir sehen uns als Ergänzung zu den anderen Streaming-Diensten. Weil wir haben ja wirklich nur den Disney-Content. Also wenn ich jetzt Familienvater wäre, würde ich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, Disney Plus abonnieren, weil das wahrscheinlich günstiger ist, als den ganzen Disney-Kram auf Blu-ray zu kaufen, ne? Wenn man das mal wirklich ausrechnet. Und Star Wars und Marvel, muss man halt ehrlich gesagt schon zugeben. Und die haben jetzt den Fox-Katalog. Weißt du, da kann ich jetzt Simpsons den ganzen Tag schauen, wenn ich lustig bin.
Und ich glaube, Disney hat auch den längeren Atem im Streaming-Dienst. Also die könnten theoretisch damit leben, wenn es jetzt in den ersten Monaten nicht so gut läuft. Dann, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das Streaming-Angebot von Apple. Apple Plus TV heißt es.
Also Apple, ich mag Apple nicht so, deswegen. Aber ich meine, was halt natürlich Disney im Gegensatz zu Apple hat, Apple muss ja komplett neu anfangen. Ich meine, sie können eine teure Serie einkaufen, das ist natürlich für den Serienmarkt wunderbar, dass da jetzt alle halt Geld reinschmeißen, den ganzen Produzenten halt sagen können, ja, hier und nochmal ihre alten Serien neu verkaufen können. Disney hat halt einfach schon einen dicken, fetten Sack, den sie halt auf den Tisch kloppen können. Ich meine, die ganzen alten Filme kann man dann einfach wieder angucken. Das Angebot, also sie starten ja gleich mit einem riesen Angebot, wo es eine riesen Fangemeinschaft hintersteht.
So. Und perfekte Überleitung, mit was starten sie? Mit The Mandalorian.
Übrigens, am 12. November Tipp, in USA. Noch geilere Überleitung hat man, wenn man nicht schon vorher selber sagt, perfekte Überleitung, ja, sondern einfach überleitet.
Ich muss noch lernen von dir.
Ja, so weil wir machen nochmal einen Workshop.
Überleitungsworkshop.
Ja, aber jetzt hast du mir eine Überleitung kaputt gemacht.
Entschuldigung.
Ja, es geht um Mandalorian. Das startet in den USA am 12. November zusammen mit Disney Plus. In den USA, in Deutschland bisher nur bekannt Anfang des nächsten Jahres. Viele spekulieren Januar, Februar.
Echt? Wir wissen es
noch nicht. Ja,
stark getrennt. Das finde ich auch sehr merkwürdig.
Es ist sogar extrem getrennt. Nämlich in Europa gibt es nur ein Land, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, das auch Disney Plus am 12. November hat. Rate mal welches.
Ich weiß
Rumänien.
Es. Nein.
Okay, das war geil. Exotisch.
Ist ein Nachbarland von Deutschland.
Die Türkei. Niederlande.
Die Niederlande sind.
Die Niederlande, also
ist
also
so
illegal
Statistik?
In Polen kein Problem.
Aber ist das vielleicht so eine Statistik, dass die Niederländer meisten halt irgendwie Piraten
sind? Es muss irgendwas mit Lizenzierungsrechten zu tun haben, weil das Merkwürdige ist ja, in UK nicht. Also man könnte ja meinen, es hat mit der Sprache zu tun oder so, dann startet das halt in UK und USA gleichzeitig. Nee, es startet in Niederlande und nicht in UK.
Aber das ist doch extrem dumm, nicht. Weil ich habe ja... Also
nee, du weißt ja nicht, was die rechte Lage ist. Ne? Also wir können ja nicht sagen, ob das dumm ist oder die einzige
mögliche. Aber sie können ja, ich meine, es kann natürlich klar sein, dass sie jetzt noch gewisse Filme halt lizenziert haben an Netflix und sonst was. Und dass jetzt du halt nicht das gleiche Angebot hast in Deutschland wie in den USA. Mhm. Aber wenn es jetzt gerade um sowas geht, Mandalorian, ich meine, wenn es rauskommt, du willst es ja sehen, du möchtest ja nicht schon durch die ganzen Memes gespoilert werden und sowas. Mhm. So, dann hast du ja gar keine andere Wahl, als halt auf irgendwelche Seiten zu gehen und es da zu gucken. Ich meine, es gibt auch einen Grund, warum heutzutage alle Sachen gleichzeitig rauskommen.
Ich habe mich das auch gefragt, wie kann das sein? Und wenn ich Disney wäre, hätte ich gesagt, dann mache ich halt einen 3-Monats-Deal mit Sky und dann kriegt halt Sky, keine Ahnung, Mandalorian für 3 Monate exklusiv, bis Disney Plus kommt, dann ist Mandalorian dort. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es so, sie sagen sich wahrscheinlich, genau wie bei Game of Thrones übrigens, ist doch egal, wie viele Leute es downloaden, solange genug Leute es auch wirklich kaufen wollen. Und lieber so als System-Seller, sagt man ja bei Videospielen, Disney Plus gewinnt halt hauptsächlich bei Star-Wars-Fans durch Mandalorian. Nicht durch die Star-Wars-Filme, die haben wir eh alle auf Blu-ray. Oder wollen sie nicht sehen, wie Star Wars 8 anscheinend. Aber Mandalorian, das ist halt, das ist ein Verkaufsargument. Also ich schmeiß blind mein Geld auf diesen Streamingdienst, sobald ich kann, damit ich meine neuen schmeißen. Ich kann es nicht. Ich will es ja so gerne.
Aber du willst es sofort sehen. Was machst du dann?
Tja.
Auswandern?
Ach, ich werde einfach so lange hinter LKWs herlaufen, bis was runterfällt. Keine Ahnung.
Ich werde mich gedulden. Ich habe mal vor langer Zeit in der wilden Internetzeit habe ich natürlich auch Sachen illegal runtergeladen. Das kann ich jetzt sagen, weil das ist alles verjährt. Und dann habe ich mir einen Trojaner eingefangen und der hat mir meinen ganzen PC kaputt gemacht. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Also ich lade nichts mehr illegal runter. Es ist mir egal, wie teuer das ist oder wie lange ich warten muss. Den Stress möchte ich mir nicht mehr geben.
Bei mir ist es so, Stress, ich bin zu alt für die Scheiße. Ich bin zu alt für runterladen illegal. Ich hasse den Kack. Ich schmeiß gerne mein Geld auf Streamingdienste, solange ich den Dienst als gut empfinde. Dann ist es mir das wert. Natürlich selektiere ich. Ich zum Beispiel benutze kein Amazon Prime mehr, weil ich gemerkt habe, ich bestelle zu wenig Pakete, dass sich das noch lohnt. Und ich gucke keine Prime-Serie mehr. Das Problem ist,
außer natürlich, um auf Max zu subben.
Außer um auf Max zu subben natürlich, auf Monsters Explosions. Aber The Boys, ich habe auf The Boys geschielt und habe gedacht, so fuck, ich will das sehen. Was mache ich jetzt? Warte ich noch? Ich habe es immer noch nicht gesehen. Oder hole ich mir wieder ein Prime-Abo?
Kannst du mir also, kommen, Marco, dann gucken wir es gemeinsam.
Ja, ich meine, wenn du jetzt Netflix hast, Amazon Prime, Disney und Apple, das ist einfach so viel. Das ist einfach zu viel, finde ich.
Das ist jetzt halt der Krieg der Streamingdienste und ich bin gespannt, wer am Ende noch steht. Ich bin
das
gespannt.
Das hatten wir vorhin, als dann plötzlich alle Kartenspiele rauskamen, Hearthstone und sonst was. Und ich glaube, dass ein paar floppen werden und ich glaube nicht, dass es Disney sein wird. Ich glaube, dass es Apple sein wird.
Aber die haben doch auch so viel Geld, dass ihnen das eigentlich egal sein kann.
Ja, klar. Ich glaube aber nicht, dass es manchen Leuten egal sein wird, wenn sie ein paar hunderte Millionen aus dem Fenster schmeißen und es keinen Erfolg hat. Dann wird halt irgendwann die Entscheidung getroffen, das halt wieder einzustellen.
Ja,
so.
Aber Netflix ist halt wahnsinnig abhängig von den Investoren und Investoren kriegen sehr schnell kalte Füße. Insofern.
Apple hat halt wenigstens Gewinn, auf dass sie sich halt was sie woanders halt dann herholen können. Ja, das stimmt wohl.
Lass uns doch nochmal auf Mandalorian zurückkommen. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal wissen, tun wir mal so, als hätte ich keine Ahnung, wer oder was ein Mandalorian ist.
Ja, in der hypothetischen Welt, ja.
In dem unwahrscheinlichen Szenario. Erzähl mir das doch mal, Marco, mit deiner Nerdkulturstimme.
Der Mandalorian.
Oh nein,
oder,
das habe ich gemacht.
Oder Mando, wie wir ihn auch nennen, ist ein noch unbenannter Kopfgeldjäger. Okay. Kurz nach Star Wars Episode 6, also spielt 5 Jahre nach dem Krieg um Endor, nach dem Battle of Endor, also dass der Imperator mutmaßlich gestorben ist, der zweite Todesstern in die Luft geflogen ist, also das Ende der alten Trilogie. 5 Jahre später, am Rande des Universums, taucht dieser eine Kopfgeldjäger auf, der ja eigentlich für die eigene Existenz kämpft, also der wirklich einfach versucht, seinen Kopf über Wasser zu halten. Unter anderem auch wohl für das Imperium arbeitet oder auch gegen das Imperium arbeitet, weil die haben zwar verloren, aber die Sturmtruppen sind ja noch da. Und wie in dem alten Star Wars Kanon, der ja so nicht mehr gilt, ist auch im neuen Star Wars Kanon aber, existieren die noch als die Hinterbliebenen, nennt man das, The Revenants auf Englisch, weil es gibt halt diese Truppen und was machen die? Zum Beispiel in dieser Welt, in dieser Western-Welt, verdingen die sich als Söldner. Und unter anderem versuchen sie, den Mandalorian anzuheuern und was da alles dann noch passiert und entwickelt, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir kennen schon viele der Charaktere. Unter anderem spielt der große deutsche Kultregisseur und Klaus Kinski-Erzfeind Werner Herzog spielt mit dem legendären Satz Bounty Hunting is a complicated profession. Don't you agree? Ach, ich liebe es. Da stellen sie mir die Härchen auf. Der Apollo Creed-Darsteller, auch aus dem Rocky-Film, spielt den Anführer der Kopfgeldjäger-Gilde, die Wrestlerin Gina Carano, UFC-Fighterin ist sie, glaube ich, und Schauspielerin Gina Carano spielt eine Ex-Rebellen-Shock-Trooper, nennt man das, also Soldatin einfach. Es ist schon ein ganz kleiner Starcast. Den Mandalorianer selber soll man zwar angeblich nicht ohne Helm sehen, vielleicht nicht lange ohne Helm sehen, würde ich behaupten. Wer ihn spielt, kennt ihr den Schauspieler. Es ist Pedro Pascal. Das ist der Red Viper aus Game of Thrones.
Natürlich.
Oberyn Martell. Der spielt den Mandalorianer.
Von dem ich auch über mehr als die Hälfte des Films dachte, dass er auch der Typ in Rogue One ist.
Ja, aber das sehen sie schon ähnlich, ne? Witzigerweise, Diego Luna kriegt zusammen mit K2, also dem Roboter, eine Prequel-Serie zu Rogue One auf Disney+. Okay. Die ist auch bestätigt. Die kommt wahrscheinlich noch vor Obi-Wan. Also Disney Plus hat 3 Star Wars Realserien bisher bestätigt und das ist schon ein Selling Point. Obi-Wan kriegt 6
Aber es ist auch wieder die Frage, das klingt halt wieder nach ein bisschen zu viel, finde ich.
Ja, aber das ist auch lange hin. Also ich glaube, Obi-Wan kriegst du in 2 Jahren oder so.
Ja, und, 2 Jahren, was ich halt meinte. Star Wars kam früher halt alle 3 Jahre und ich finde, dabei hätte es bleiben sollen. Jedes Jahr irgendwie, das ist halt, ich finde, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu viel Star Wars und halt zu viel hin und her, dass es halt einfach keinen wirklichen Story gibt, keinen Canon, was für mich Sinn ergibt.
Ja, du bist dann ja nicht alleine und es ist ja auch so, Solo ist ja nicht ohne Grund gefloppt. Das war ja auch so, diese Star Wars-Übersättigung und Disney war ja selber damit, hatte Probleme, das Marketing einfach zu betreiben. Also weil sie haben die Solo-Film fast gar nicht beworben, bis, also mit Trailern und richtig Marketingmaterial, bis Star Wars 8 endlich aus dem Kino draußen war, bis der Home Release beworben wurde und so. Und dann ging erst Solo los und dann war Solo schon im Kino. Deswegen ist der Film gefloppt.
Also ich glaube, das Leute ist jetzt nicht nur wegen Marketing. Es ist jetzt nicht so, dass Leute denken, oh, da ist ein Film, den gucke ich jetzt. Sondern? Ich glaube, Star Wars Episode 8 hat viele Leute enttäuscht.
Pass auf, das ist eine Theorie, die neulich mal ein Marktforschungswissenschaftler sehr schön auseinandergenommen hat, weil er gesagt hat, wenn dem so wäre, dass ein schlechter Star Wars Film dafür sorgt, dass der nächste Star Wars Film nicht gut läuft, wäre nach Episode 1 oder nach Episode 2 oder nach Episode 3 jeder Star Wars Film schlechter gelaufen. Das sind sie aber nicht. Die sind besser gelaufen. Und Star Wars Episode 9 hat den Weltrekord gebrochen im Vorverkauf, im Ticket-Vorverkauf. Es ist sogar so, dass Star Wars Episode 8 als Blu-ray sich besser verkauft hat als Infinity War. Die sind fast gleichzeitig rausgekommen auf Blu-ray. Und Star Wars 8 hat sich besser verkauft. Es stimmt zwar, dass viele Leute, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt, mit Star Wars 8 nicht zufrieden sind. Das ist absolut richtig.
Ich meine, bei Episode 9 ist jetzt noch das Ding.
Es hat sich immer noch gut verkauft, das Zeug.
Episode 9, man will jetzt trotzdem noch sehen, wie es weitergeht. Du willst es halt irgendwie noch abgeschlossen haben. Aber du willst nicht mehr wissen. Du möchtest jetzt nicht nochmal den Extra-Film haben, du möchtest jetzt nicht unbedingt die Serie haben. Vor allem, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Serie ist, die was irgendwas hat. Weil Mandalorian ist Kopfgeldhunter, ist halt irgendwie so ein interessantes Thema, aber wenn es jetzt irgendwie um Vorgeschichte von One geht, dann ist halt so, interessiert mich das jetzt
wirklich? Das muss man
sich
fragen. Ne?
Aber was meinst du mit nicht mehr wissen? Also vor Episode 9 oder was?
Na, was mich halt an Star Wars halt immer fasziniert hat, war das Universum. Das Universum fand das halt grandios und das Universum funktioniert in Episode 1, 2 und 3 perfekt. Es erzählt halt diese Geschichte, also sagen wir nicht unbedingt perfekt, aber es funktioniert sehr gut, weil es halt diese Geschichte erzählt, wie halt diese Republik halt zum Imperium wird. Dass die Charaktere und das ganze Storytelling und dass jetzt Anakin irgendwie recht, ach ja, ich bin jetzt böse, dass da so ein paar Sachen sind, die jetzt nicht so gut sind, ist eine andere Sache. Aber die ganze Lore funktioniert noch. Aber jetzt kommt Episode 7 und Episode 8 und ich weiß halt nicht, wer sind diese Bösen? Ich weiß es immer noch nicht.
Das ist richtig und bei den Prequels aber so, das Worldbuilding ist herausragend, teilweise, das gebe ich dir recht. Und was hat das aber ganz gut erzählt, dieses Worldbuilding? Es waren ja nicht nur die Filme, zum Beispiel die Serie Clone Wars hat das sehr gut gemacht.
Die habe ich nie gesehen.
Ich behaupte zum Beispiel, dass Clone Wars besser ist als die Prequels eigentlich. Die
kann gut sein, habe ich auch Gutes gehört.
Und das ist ja das Ding. Das kann ja Star Wars auch gut. Also ich erinnere mich auch an den alten Kanon und die Videospiele zum Beispiel. Ich habe mir neulich auf der Switch Jedi Knight 2, Jedi Outcast runtergeladen, weil das mein Lieblings-Star Wars-Game ist. Das ist, als der Switch rausgekommen ist, okay. Take all my money, ich will das Spiel. Es kostet nicht mal viel, es kostet 9 Euro. Aber es ist wirklich geil. Und ich liebe es und das ist alter Kanon, weißt du? Das macht ja Star Wars aus, genau wie du sagst. Es ist die Welt. So, und ja, stimmt. Jede Serie muss sich am Ende daran messen lassen, ob wir die Welt sehen
willst
wollen.
Du mehr von der Welt oder nicht? Und ich meine, ich glaube, diese Welt ist halt für mich gerade so.
Aber
ich weiß halt
Ewan
nicht,
McGregor als Obi-Wan, willst du nicht mehr von dem? Ich würde sagen, er war mit das Beste
an den Prequels. Ja, Ewan McGregor ist halt mega sexy und so, aber Es geht jetzt vor allen Dingen halt auch um Episode 8, 7 und 9, warum auch immer ich jetzt so hin und her gesprungen bin. Ich verstehe nicht, wer die Leute sind. Ich verstehe nicht, wer diese Rebellion ist, wo die herkommt. Ich verstehe nicht mehr, existiert noch eine Republik? Weil irgendwie in der Episode 7 werden ja diese 5 Planeten zerstört, aber die Republik waren ja tausende Planeten. Ja,
das meiste davon kann ich da jetzt lang und ausschweifend beantworten. Das Problem ist aber, und da hast du recht,
nee, lass mal.
Das machen die Filme, erzählen das aber nicht so gut. Da bin ich,
die pressen das irgendwie hin und ja, hier böse, gut. Und wenn du es halt sagst, du kannst es erklären, indem du halt irgendwie nochmal hier die Serie und diesen Comic und bla und sowas, darauf habe ich halt gar keinen Bock.
Ja, das
so. Weil ich meine, ich will jetzt hier nicht eine super komplexe Geschichte haben, so, aber ich möchte halt, dass der Böse mehr als was Böses. Oder
du kannst da jetzt halt die alten Filme anders?
Ja, das Ding ist, da hast du halt Episode 4, ist halt, da ist dieses große, mächtige Imperium. Und weißt du, ah ja, großes, mächtiges Imperium, kennt man. Dann kommt aber, ist das große mächtige Imperium gefallen und es ja, ist halt so, kannst du sagen, ja, hier ist ein anderes mächtiges. Das ist halt so, ja, so, du kannst es nicht nochmal machen. Ja. Du hast halt diese Vorgeschichte. Ja. Wenn du halt frisch anfängst, kannst du halt sagen, ja, hier ist ein guten Bösen. Du kannst alles erfinden, aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, hier ist wieder was Neues. So, das funktioniert halt nicht.
Wie hat dir denn der Trailer gefallen zur neunten Episode jetzt? Wir können ihn ja auch mal zeigen.
Er sieht halt optisch sehr gut aus, aber ich finde, das ist halt jetzt nicht so ein Punkt, den man wirklich hervorbringen kann, weil es ist halt Disney, es ist Star Wars so, wenn es nicht gut aussieht, dann macht es da sowieso alles verloren. Er verrät jetzt nicht so wirklich, worum es geht, aber es gibt ja auch, was mich halt auch in Episode 8 halt gestört hat, es gibt jetzt nichts irgendwie am Ende, es ist jetzt nichts passiert, was jetzt auf Episode 9 hinweist. So, ist jetzt nicht wie bei Episode 5, dass da jemand eingefroren ist und dass du halt genau weißt, so jetzt, du hast halt keinen Cliffhanger. Das Einzige, was ich halt positiv war, was mich sehr, sehr, sehr gestört hatte, du hast ja diese Aufnahme, wo diese unglaublich vielen Raumschiffe sind. Und das fand ich sehr schade, dass sie in den anderen Filmen halt so wenig Raumschiffe hatten. Weil in Episode 4, 5 und 6 ist halt klar, dass es relativ wenige Raumschiffe sind, weil es einfach technisch nicht möglich war. Aber das Universum von da ist es, von Star Wars ist ja unglaublich riesig. Und ich mag halt diesen Kontrast zwischen einzelnen Personen, einzelnen Geschichten, Entscheidungen, die dann aber halt irgendwie in so einem riesen Universum stattfinden mit so vielen verschiedenen Raumschiffen. Und eine meiner Lieblingsszene ist tatsächlich in Episode 3, die Anfangsszene, wo du halt das Raumschiff fliegen siehst und dann dreht sich irgendwann die Kamera und du hast diese Riesenschlacht vor Coruscant.
Mhm. Ja, ich finde das immer bezeichnet, die besten Szenen, ich behaupte immer, die besten Szenen in den Prequels hat nicht George Lucas gemacht. Das vergessen viele Leute. Das
kann sein.
Ja, das war natürlich ein Second Unit Director, der das gemacht hat. Ruhe, monatelanger Kleinarbeit, eine richtig coole Szene ausgearbeitet und das ist, da bin ich bei dir, eine der besten Szenen in den Prequels. Oder der Kampf zum Beispiel, Darth Maul gegen Obi-Wan in den Prequels, der ist richtig gut, der ist spannend, der hat diese Western-Elemente, wo sich nur gegenüberstehen und warten, bis sie endlich aufeinander losgehen können, wie es in einem Western ja auch wäre mit Ziehen. Da war George Lucas nicht mal im Land, als es gedreht worden ist. Das hat der Stunt-Choreograf, da hat der Regie geführt, weil George Lucas einfach weg war. Ja, also, ja, man sieht aber, und das finde ich das Schöne an Star Wars, jetzt hat George Lucas auch schon vor Jahren, schon lange alles abgegeben, alles Kreative eigentlich, und es gibt ja diese Star-Wars-Fans, die Clone Wars auf einmal machen, die jetzt eben die neuen Star Wars Filme machen, die vorher Second Unit Directors waren. Der Macher von der Clone Wars Serie führt Regie bei Mandalorian und hat auch mitgeschrieben. Das ist für mich wahres Fandom, wenn es auf einmal dann so weitergeht. Was, er hat jetzt sein Erbe abgetreten und die Leute, die damit aufgewachsen sind, machen jetzt solche Serien. Und deswegen habe ich so hart Bock auf Mandalorian. Produziert wird es ja von Jon Favreau, der Iron Man, also nicht kreiert hat, aber auf die Kinoleinwand gezaubert hat. Und eben sehr viele Leute im Hintergrund, die unfassbar kreativ und cool sind, wie zum Beispiel Taika Waititi, der Thor 3 gemacht hat. Da freue ich mich einfach drauf. Deswegen bin ich übrigens so gehypt auf Mandalorian, weil Star Wars Fans diese Welt wieder erkunden.
Erzähl mir mal lieber, ob du gehypt bist auf Episode 9.
Auch, natürlich. Langsam. Also am Anfang war ich nicht so gehypt, weil so, ach, dauert ja noch lange. Aber langsam.
Weil für mich war es zum Beispiel, ich saß ja mit dir zusammen, als wir den ersten Trailer geguckt haben im Nerdkultur-Stream.
Stimmt.
Und da habe ich gesagt, was ich zum Beispiel total scheiße finde an dem ersten Star Wars Trailer, ist die Musik. Mhm. Dieses komische weihnachtliche Rumgedudel hat mich einfach überhaupt nicht gecatcht.
Beim neuen Trailer?
Es hat auch nichts mit Star Wars zu tun, für mich so richtig. Und da haben ein paar Leute in deinem Chat sich beschwert. Dieser Trailer, der neue Star Wars Trailer schafft genau das. Der neue Star Wars Trailer benutzt nämlich wieder die Star Wars Themes, die ich kenne. Und die will ich auch in einem Star Wars Trailer hören. Und bei diesem Trailer geht die Musik los und ich habe sofort wieder Gänsehaut. Ich habe sofort wieder Bock auf Star Wars. Und das hat mir bei dem ersten einfach total gefehlt. Und völlig egal, was da gezeigt wird, ich habe Gänsehaut und ich bin gehypt auf diesen Film, weil er einfach das Star Wars Feeling bei mir erweckt, was der erste nicht geschafft
hat. Deswegen hast du so früh unsere WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Ich habe mich schon gewundert, nachdem du von Episode 8 so desillusioniert warst, hat er bei uns im Freundeskreis hier sofort die WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Wann gehen wir Star Wars gucken und so weiter?
Star Wars ist immer noch groß, auch wenn ich Episode 8 enttäuschend fand. Ich habe trotzdem Bock, den 9. zu sehen und ich will es zu Ende
sehen. Aber eine Sache zur Sättigung, das hat ja Disney durch den Flop von Solo ja jetzt verstanden. Weil wer hätte gedacht, dass ein Star Wars Film rauskommt und der weniger Geld einspielt, als er gekostet hat. Das ist ja wirklich utopisch. Ich habe gedacht, okay, Solo spielt halt nur 1 Milliarde ein, so wie Rogue One. Also nur die Hälfte von den anderen. Nee, der ist gefloppt. Und dann haben sie alle Filmprojekte erstmal auf Eis gelegt. Also nach hier diesem Star Wars Film wird es ein bisschen dauern, bis der nächste kommt. Man dachte, es ist die Trilogie der Game of Thrones, Maras ist das nächste. Nö, die ist jetzt auch weg. Also es wird ein paar Jahre dauern. Wir werden uns wieder entsättigen und uns hoffentlich mit coolen Serien wie Mandalorian, Obi-Wan und hoffentlich auch cool diese Diego Luna, also diese K2, diese Rogue One-Serie einfach über Wasser halten und uns hoffentlich an der guten Serie erstmal.
Das ist ja auch das Spiel
kommt auch, ja.
Ach, das Fallen Order, ne?
In zwei Wochen.
Das kommt, oh, stimmt.
Die Kollegen von der GameStar haben sich da so weit aus dem Fenster gelegt und haben gesagt, es wird besser als Star Wars Episode 9.
Ja, aber das war Fritz, der sich da aus dem Fenster gelehnt hat und Fritz hasst einfach alles. Ich wundere mich, was er überhaupt mag.
Na, außer, ich meine aber, für Spiele, die geil aussehen und eine geile lineare Story erzählen.
Ist das so?
Das mag Fritz. Deswegen mag er ja genau das.
Aber auch das Spiel ist ja auch so ein Würfel, weil einerseits Respawn macht ganz gute Sachen, andererseits EA, andererseits Disney, EA ist auch eine schwierige Kombi.
Wobei,
ging ja schon mal nicht so gut.
Die Kombi mag ich ja, weil wenn man den Gerüchten glaubt, ist es ja so, dass Disney so enttäuscht ist von dem, was EA da so treibt, auch mit den Lootboxen so, dass sie da den Finger jetzt auf einmal drauf haben und sagen so, mach diese scheiß Lootboxen aus Battlefront raus. Und dann auf einmal ist Battlefront 2, da hat nämlich auch ein Kollege, der Dimi von der GameStar, auch ein cooles Video gemacht, dass Battlefront 2 auf einmal ein gutes Spiel ist. Also, dass man es jetzt ganz gut spielen kann.
Ganz ehrlich.
Zwei Jahre zu spät, aber trotzdem.
Es würde das Star Wars Spiel nicht geben, wenn Disney da nicht hinterher wäre. Weil es geht gegen alles, was eigentlich EAs aktuelle Company Policy ist. Die sind ja komplett von Singleplayer Experiences runter. Die machen ja nur noch Service Games. Und trotzdem haben sie dieses eine Spiel, was sie halt quasi immer noch finanzieren.
Und sie haben, glaube ich, auch nur eine Firma, die das machen kann.
Ja, sie haben ja auch, sie haben ja sogar auch ein anderes Studio geschlossen und so und ein Spiel gecancelt und so. Und sie haben halt das eine Ding. Ich wette einfach deswegen, weil einfach Disney gesagt hat, ey, wenn ihr jetzt dieses Ding noch killt, Dann haben wir echt die Schnauze voll.
Da gibt es so ein
verlieren sie die Lizenz wahrscheinlich.
Da gibt es so ein Schaubild, das hat mal jemand zusammengestückelt zum Vergleich. Diese Star Wars Spiele sind in den 5 Jahren davor rausgekommen und diese Star Wars Spiele sind in der Zeitspanne rausgekommen, in der EA die Spiele für Star Wars macht. Und es ist super deprimierend. Du hast auf der einen Seite, das ist der gleiche Zeitraum, du hast auf der einen Seite einen ganzen bunten Strauß an Star Wars Spielen, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Settings und auf der anderen Seite hast du Star Wars Battlefront und das war's.
Das ist traurig, waren da so gute Spiele dabei?
Nein, es war nicht alles super Spiele.
Die letzten Spiele von LucasArts waren nicht mehr gut. Also Force Unleashed und so sieht cool aus, aber es ist kein gutes Spiel.
Ja, die ganz guten Spiele waren wirklich alt. Ja.
Also das ist leider die Tradition. Ich habe mich auf dieses Star Wars 1313 gefreut, was witzigerweise ein Boba Fett-Spiel gewesen wäre. und das hat ja Disney sofort gecancelt, aber ich denke mir auch immer im Hintergrund, die haben ja das Spiel auch gesehen. Ja, wir kennen ja nur ein bisschen Gameplay, das cool aussieht, aber was ist, wenn das Spiel nicht gut war? Weil Forza nicht sieht auch geil aus, aber das Spiel ist eher so semi.
Ich glaube, für Disney ist halt auch vor allem wichtig, dass sie nicht nur mega viel Geld machen, sondern, ich meine, klar, es sollte Geld einspielen, aber dass das Spiel nichts kaputt macht. Und halt einfach auch mehr Hype wieder auf dieses Star-Wars-Universum schafft.
Ja, ich würde sagen, zum Ende unseres fucking Streams schauen wir noch einen Trailer zu The End of the Fucking World. Denn das ist mir letztens erst in diesem Netflix-Facebook-Posting, was soll ich mal sagen, was kommt nächsten Monat raus, habe ich erst gesehen, davon gibt es eine zweite Staffel. Und die Serie wurde ja unglaublich gehypt, als sie rauskam, die erste Staffel rauskam. Also das war wirklich so eine, wo alle gesagt haben, schaut euch das mal an, das ist anders, das ist fresh, das ist cool. Und davon gibt es jetzt eine zweite Staffel, die ja auch wieder scheinbar in eine ganz andere Richtung geht, denn es passiert ja was am Ende, was zwangsläufig dazu führt, dass es anders weitergehen muss.
Ja, stimmt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass der Trailer mir das auch so offen erzählt. Spoilert euch nicht, wenn ihr die andere Staffel nicht gesehen habt. Ihr müsst wirklich mal die Serie sehen. Ist aber auch eine kurze Serie, eine sehr kurzlebige Serie.
Sechs Folgen, glaube ich.
Ne? Ja. Habe ich an einem Stück weggeguckt.
Ja,
fand ich sehr cool.
Hatte ich schon gar nicht mehr im Hinterkopf. Nur 25-minütige Folgen, also noch nicht mal 40er oder 50er.
Ja, habe ich an einem Abend geschaut. Ich war sehr begeistert und hätte nicht gedacht, dass eine zweite Staffel kommt. Sie haben es dann relativ früh aber angekündigt. Und das hat mich wirklich gewundert. Und jetzt bin ich gehypt drauf, weil der Trailer, der heute rausgekommen ist, wir können jetzt hier nicht in voller Lautstärke und so abspielen, weil der einfach nur mit Musik unterlegt ist. Das ist einfach nur ein Musikstück. Kannte es so nicht in der Version. Ich glaube, es ist ein Cover. Ist aber sehr geil. Also hat mich wirklich instant gehypt. End of the fucking world. Aber ist es nicht eigentlich so, dass das fucking nie ausgeschrieben wird?
End of the fucking...
End of the
Sternchen, Sternchen, World? Da ist es, dreimal Sternchen.
End of the freaking World.
Ja, aber wir sind ja keine US-Serie, kein US-Stream zum Glück.
Ich habe ja nur gerade gefragt, ob man das dann auch so nennt, weißt du? Ja, klar, so. Wir sagen es so, aber nennt man das dann auch so? Wie bewerben die das? Wie reden die über diese Serie?
Das ist eine gute Frage. Aber sie reden in der Serie, sind sie oft sehr vulgär.
Ja, ja klar. Die nimmt kein Blatt vom Mund. Fall. Das ist eine britische Serie.
Nee, ich habe davon auch gar nichts mitbekommen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, what the fuck?
Ich habe es auch nicht gesehen.
Sieht nach einer Serie aus, die ich vielleicht nicht sehen will, weil ich diesen Start, wie er anfängt, von wegen, ich möchte wissen, wie es jemand zu töten ist, super unangenehm finde.
Es nimmt so schön diese Dexter-Prämisse, also eines Serienkillers, von jemand, der weiß, dass er eigentlich Serienkiller ist, und wie geht er damit um? Nimmt diese Prämisse, setzt sie aber in ein Kind rein, also in ein Heranwachsen.
Ich meine, er ist ja kein Serienkiller,
er wäre gern einer. Also es ist in ihm drin. Er ist unempathisch, er will unbedingt töten. Und glaubt er, sein erstes Opfer, also er lernt dieses perfekte Opfer kennen, freundet sich aber mit der Person an. Und das ist eine interessante Dynamik, weil sie denkt, sie sind die besten Freunde und haben einen sehr interessanten Roadtrip, sage ich mal. Und er will sich aber die ganze Zeit umbringen. Und allein diese Prämisse, und klingt auch verrückt, und wie kommt man auf sowas? Es ist eine Comic-Verfilmung, wenn ich es richtig weiß. Und so fühlt sich das dann auch an, wie in so einem Graphic-Novel. Richtig interessant, kreativ, düster. Und eben auch kurzweilig.
Ja, es ist sehr anders. Es hat einen sehr schwarzen Humor. Die Handlung springt oft halt voran, wo du halt dann auch so denkst, so ja, okay, das ist jetzt vielleicht halt ein bisschen übertrieben, aber weiß ich nicht, es ist schwierig zu sagen. Also es fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie eine reale Story, sondern halt eher so ein bisschen wie eine sehr, sehr schwarze Komödie, vielleicht kann man es beschreiben. Und es passieren auch Dinge innerhalb der ersten Staffel, die dann halt immer gleich sehr deftig sind, sage ich mal, sehr heftig. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das in der zweiten Staffel weitergeht. Die Protagonistin ist offenbar sehr ein gutes Stück älter geworden. Das Ende ist auch eigentlich ein Ende, wo ich jetzt nicht unbedingt die Fortsetzung erwartet hätte. Also es hätte auch damit einfach vorbei sein können, finde ich. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwie an den Hype so ein bisschen anknüpfen kann. Ich finde es ein bisschen vergleichbar zum Beispiel mit How to Sell Drugs Online. So von der Art und Weise, wie es Dinge neu macht, von der Kurzweiligkeit her, wie es gemacht ist.
Das schon, aber oder? Es ist schon sehr hart und sehr hart im Ton, sehr viel mutiger auch. Also How to Sell Drugs Online Fast finde ich super. Gerade nicht nur für eine deutsche Serie, sondern egal, ob es eine deutsche Serie ist. Richtig cool, gibt es auch auf Netflix. Aber ja, ich verstehe den Vergleich, weil sie halt so junge Leute sind. Haben sie aber auch clever gemacht. Der Hauptdarsteller ist in Wirklichkeit Mitte 20, spielt aber quasi einen 16-Jährigen und sieht halt auch so aus. Also vielleicht hast du Black Mirror gesehen?
Nee.
Ja. Wer von euch Black Mirror gesehen hat, wird ihn aus einer Folge kennen, wo es um einen Jungen geht, der in einem Fastfood-Laden, glaube ich, arbeitet und dann erpresst wird und ganz verrückte Dinge machen muss. Dieser Schauspieler ist der Junge aus The End of the Fucking
stimmt,
World.
Stimmt, der ist es, ja.
Und er sieht halt aus wie 16. Das ist halt so wie Tom Holland. Der ist auch Anfang 20, sieht aber aus wie 16. Deswegen funktioniert das.
Also das, denke ich mal, wer die erste Staffel gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall angucken.
End of the Fucking Stream.
Das ist richtig. Haben wir noch letzte Worte? Hat irgendjemand von euch noch bei allen der Themen etwas im Kopf gehabt, was er nicht gesagt hat, wo ich jetzt denke, fuck, das will ich jetzt noch zu dem Thema hinzufügen.
Es gibt eine Möglichkeit, Disney Plus früher zu gucken, und das ist VPN. Das ist mir eingefallen noch vorhin. Du kannst halt einfach so tun, als wärst du Amerikaner.
Oder, was zum Beispiel auch total schön sein soll, Strandurlaub in Holland. wurde mir letztens empfohlen, soll mega sein, denkt man gar nicht, aber kann man.
Niederlande ist generell ein sehr schönes Land.
Ja, aber ich kenne sonst immer nur irgendwie, dass man halt Städtetrip nach Amsterdam macht oder was weiß ich, aber so an Strand in Holland.
Trip in Amsterdam, ja. das hört man. Ja.
Das erzählt man sich, ja.
Ja, und Trip auf dieser unangenehmen Note, würde ich sagen.
Bist du unangenehm?
Ja, das sind die Sachen, die uns noch eingefallen sind. Wenn euch Sachen noch einfallen, gebt uns gerne nochmal, weil das jetzt gerade unsere zweite Ausgabe dieses Magazins ist, gebt uns gerne noch etwas Feedback unter dem Video auf YouTube vor allem. Und was wir hätten anders machen können, wer besonders lustig ist, kann jetzt gerne die Timecodes der Themen aufschreiben, weil das müssen wir selber nicht. Macht es gerne.
Genau,
und
wir
dann
freuen
gucken
uns
wir, was wir umsetzen können. Es
außerdem
wird Ende des Monats nochmal einen Livestream geben, das können wir sagen. Ende des Monats im November. Im November gibt es nochmal einen.
Ja, Ende
und wir sammeln Monats. Die Themen.
Ja, bitte ebenfalls auf dem Discord-Kanal von Max gibt es den Kanal Die Quadrataugen. Dort Ach. Könnt ihr ebenfalls Feedback reinschreiben und Themen vorschlagen. Einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat oder unter dem Stream im Discord-Panel gucken und draufklicken. Wir sammeln das alles und wir besprechen das und wir schauen, wie wir die nächste Sendung aufbauen. Mir hat es auf jeden Fall heute wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Ja.
Ab Feedback an unsere Regie, so wie wir es gesehen haben, lief alles super. Wir werden uns das in Ruhe nochmal im VOD anschauen. Aber ja, vielen, vielen Dank.
Ja, wir kriegen ja auch gleich das Feedback von der Regie, wie es
gleich einen Schläger rüber gemacht haben. Ja. Kriegen gleich einen gepaddelt.
Vielen Dank an unsere Chat-Moderatoren. Vielen Dank an Unity Media, die das hier erst möglich gemacht haben, Rick hierher geflogen haben. Vielen Dank, Rick, dass du hier warst.
Ich bin mit Zug gefahren.
Du bist,
nicht, dass die Leute mich jetzt ankacken.
Ah, das ist sehr umweltbewusst von
dir. Ja, ne? Ich fahre auch so gut es geht nur Zug. Und gerade Berlin-München ist die Zugverbindung übrigens auch geiler als der Flieger.
Ja, das stimmt. Das
kommt
ja
noch dazu.
Also ich vorhin muss ich nicht zwischendurch immer wieder aufstehen.
Werbung dafür machen.
Ja. Vielen Dank an die Mods.
Hat er schon gesagt.
Ha! Vielen Dank an Laura, die in der Regie sitzt und
im Chat sitzt.
Im Chat sitzt, genau.
Dort lebt sie. Ja, Hashtag Regie loben und Hashtag Rick loben. So ist es nämlich richtig.
Genau,
genau.
Mich bitte.
Oh, ja. Und diesen Monat, nächsten Monat startet endlich deine Lieblingsserie Rick and Morty.
Ah.
Nee, ich freue mich irre drauf.
Ich freue mich auch so drauf. Also ich meine, wo ist ja schon ewig, also man war da wirklich ewig drauf.
Also. Tja Leute, also Ende November die nächste Folge, die Quadrataugen. Ich freue mich drauf auf Quadratauge YouTube und auf Twitch Max. Vielen Dank an alle Zuschauer auf beiden Plattformen. Haut rein, bis dahin. Danke euch, auf Wiedersehen. Und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Eure Quadrataugen. Ciao.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite, Links findet ihr in den Shownotes.